Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die still perfect ist, oder we are still perfect, so wie ich es all die Jahre schon gesagt habe. Ja, es war ein Fest, die Saison ist wieder losgegangen, viele verrückte Sachen sind passiert, das kann man schon mal so festhalten, und die Dolphins haben gespielt. Wie sie gespielt haben, das werden wir natürlich in dieser Folge behandeln. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ja, und was euch in dieser Folge erwarten wird, ist, wir sprechen in den News natürlich über die Sache, über die alle gesprochen haben vor dem Spiel. Wir sprechen, ich habe darüber schon gesprochen, im RTL NFL Radio am Montag, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn euch das genauer interessiert. Und dann haben wir natürlich auch wieder ein Roundup. Also Micho präsentiert Thesen aus der NFL, über die wir, oder in dem Fall ich, dann sprechen darf mit Micho zusammen. Und dann gehen wir in das Recap von dem Spiel der Miami Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars, ehe wir am Ende natürlich auf die Preview zum Thursday Night Game gehen. Also ihr habt gar nicht so viel Zeit, wenn ihr aktuell sein wollt, diese Folge zu hören. Aber wir haben es leider nicht früher geschafft. Wir wollten am Montag, aber es hat einfach niemand am Montag Zeit gehabt. Dementsprechend am Mittwoch, 18 Uhr haben wir es, fast 19 Uhr haben wir es jetzt. Ich versuche das heute Nacht noch hochzuladen. Und dann habt ihr es, also ich erzähle euch jetzt, was ich getan haben werde, wenn ihr dieses hört. So, damit ihr wisst, worum es geht. So, und wir versetzen uns jetzt zurück in den Sonntag. Es kam die Nachricht, dass Tyreek Hill festgenommen wurde und irgendwas war wegen rücksichtslosem Fahren. Er ist zu schnell gefahren und wurde festgenommen und alle waren so, oh mein Gott, ja, typischer Tyreek. Da, ja, kann man, glaube ich, fast nicht mehr viel anderes zu sagen in dem Moment. Aber inzwischen sind einige neue Sachen zutage gekommen, die die ganze Sache anders darstellen lassen. Aber Tyreek war ja nicht der Einzige. Calais Campbell und Jonnu Smith waren zwischendurch auch in Handschellen. Und OBJ hat das Ganze auch beobachtet und war in der Nähe. Dazu hat vor dem Spiel dann aber sein Agent Drew Rosenhaus relativ schnell schon gesagt, so, hey, der spielt. Also das war bei mir zumindest jetzt im ersten Moment zwar ein bisschen so, oh mein Gott, aber dann habe ich direkt gelesen, Tour sage ich schon, Tyreek wird spielen. Und damit war die ganze Sache dann erstmal so ein bisschen runter. Aber natürlich wurde jetzt die Bodycam oder die Aufnahmen der Bodycams ausgewertet beziehungsweise auch öffentlich gemacht zu dem Fall. Und das Ganze ist natürlich dann extrem eskalativ gewesen. So würde ich das beschreiben. Ihr habt meine Sachen schon gehört. Jetzt werden wir im Dialog nochmal ein bisschen darüber sprechen. Micho, was ist denn so deine Einschätzung zu dieser ganzen Geschichte?
Also, Tyreek Hill hat sich benommen wie Sau. Er hat die Geschwindigkeit übertreten, er ist in der Nähe vom Stadion gerast, rücksichtslos gefahren. Sagen wir mal, wie es ist. Die meisten Toten weltweit, glaube ich sogar, gibt es durch den Verkehr. Und Tyreek Hill muss da wirklich lang gebrettert sein, mit anderen Leuten noch im Auto und so weiter. Dass ihn die Polizei dann anhält und seine Personalien und alles aufnimmt, finde ich vollkommen gerechtfertigt. So, und danach kommt die Situation, da streiten sich ja so ein bisschen die Geister. Tyreek Hill hat dann wohl die Papiere rausgerückt, danach das Fenster wieder hochgemacht und dann hat der Polizist wohl von ihm verlangt, mach das Fenster wieder runter. Und Tyreek Hill hat sich geweigert. Und daraufhin hat die Polizei gesagt, okay, du kooperierst nicht, dann ziehen wir jetzt andere Seiten auf. Das ist, glaube ich, das, woran sich die Gemüter so scheiden. Das ist nämlich die Tatsache, da hat die Polizei andere Seiten aufgezogen und das war wahrscheinlich grundsätzlich ein bisschen drüber, dass er da, wie er da zu Boden geworfen wurde und das Knie in den Rücken gedrückt wurde oder sowas, weil er halt einfach nicht das Fenster runtergemacht hat. Auf der anderen Seite, was soll die Scheiße? Der Polizist sagt hier, machen Sie das Fenster wieder runter und er sagt nein. Das ist Widerstand, Punkt. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren und das ist, so scheiße es von der Polizei vielleicht vom aggressiven Verhalten her sein mag, so bekloppt ist es einfach, sich den Anweisungen zu widersetzen. Jetzt sind die USA in der Beziehung noch ein anderes Land. Da greift die Polizei generell härter durch. Wir wissen alle von Polizeigewalt gegen Schwarze. Und das möchte ich auch nicht schönreden. Aber gerade wenn ich das weiß, dann kooperiere ich doch. Also braucht sich Tyreek Hill jetzt nicht beschweren, dass er ein bisschen hart sehr hart angefasst wurde. Ja, dass die Polizisten vielleicht überreagiert haben und das härter ist, vor allen Dingen, als wir Europäer das auch gewohnt sind, steht außer Frage, aber ich kann es zumindest nachvollziehen.
Okay, ja, das sehe ich ziemlich anders, weil es ist scheißegal. Also natürlich es gibt gar keinen Grund, warum der das Fenster wieder hoch oder runter machen sollte. Also, weil seine Begründung war ja, hey, ich bin Tyreek Hill, ich mache das Fenster, weil ich habe jetzt keine Lust, dass hier die ganze Zeit Autos vorbeifahren, Videos machen, Fotos machen, weil das ist nämlich auch Gefährdung des Straßenverkehrs, weil Leute dann, wer ist denn da angehalten worden, dann das sehen, ihre Handys rauskamen und so weiter. Gefährdung des Straßenverkehrs auf der anderen Seite. Kann man natürlich so genau als Argument dann nehmen, aber ist es, ja, also dementsprechend, ich würde dem da schon widersprechen und es ist absolut übertrieben, was da dann gelaufen ist, ihn dann so zu Boden und dann vor allem noch so zu fixieren, weil das, ja, da gab es überhaupt gar keine Notwendigkeit für. Tyreek ist ja nicht handgreiflich geworden oder so. Er hat ja nur gesagt, hey, so und so und dies und das. Und auch der Tenor aus den USA war, viele wurden noch nie herausgebeten bei einem Speed-Ticket. Das kriegst du normalerweise reingereicht, fertig ist. Und außerdem, was hätte Tyreek denn machen sollen? Also, die haben den Ausweis von ihm. So, er kann wegfahren, da hat er noch mehr Probleme. Aber also, das hat sich für mich, also, dass er sich dann daneben benommen hat, dass er da zu schnell gefahren ist, hey, fahren. Also, dafür muss er die Strafe kassieren.
Sorry, wenn ich dich ganz kurz unterbreche. Du redest jetzt von zu schnell fahren. Es war ja nicht nur zu schnell fahren. Es war wohl auch zusätzlich noch rücksichtslos. Also, er muss nicht nur zu schnell gefahren sein, sondern er muss auch noch andere Verkehrsregeln, in Anführungszeichen, gebrochen haben. Mit rüde Überholmanöver und sowas. Also, das war nicht nur zu schnell gefahren. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Ja, gut, aber das ist also von dem, was ich jetzt gelesen und gehört habe, ja, es hieß rücksichtsloses Fahren, aber davon war nirgendwo was zu erkennen, weil er auch auf einem abgesperrten Bereich gefahren ist. Also da, wo sie ihn für Speeding einkassiert haben, da war niemand anderes. So, dementsprechend ist das, ja, also kann man natürlich gerne reinschreiben, wenn man sagt, Speeding ist rücksichtsloses Fahren, fein, aber also da habe ich jetzt aktuell keine Faktenlage, die irgendwie da erstmal was anderes sagt, aber natürlich sollte er das getan haben, ist das in jedem Fall beschissen, aber es rechtfertigt in keiner Weise, wie die Polizisten agiert haben und dass sie dann auch, das war auch mit Jonnu Smith, da ist die Polizei, der eine sagt ihm, weiß dich aus, der andere sagt, er soll in sein Auto gehen und wegfahren und soll sich entfernen und dann wird er deswegen angegangen, das ergibt überhaupt keinen Sinn, die Polizisten widersprechen sich gegenseitig und er ist der Gelackmeierte und mit Calais Campbell, das war auch so, hey, so, okay, ich gehe und dann, oh, jetzt zu spät und dann, also komplett überreagiert und das ist einfach, ja, Polizeigewalt gegen People of Color, das ist einfach ekelhaft und ja, das ist Polizist, also wenn du es schaffst, dass du in einer Situation mit Tyreek Hill nicht der Gute bist, in nichts, was mit Football zu tun hat, da hast du es schon ziemlich scheiße gebaut. So, ne? Weil wir wissen alle, dass Tyreek ein extrem streitbarer Charakter ist. Ja? Und wo wir immer wieder Bauchschmerzen haben, dass der halt bei uns spielt, bei dem, was er privat schon angestellt hat. Ich meine, es ist inzwischen, na gut, jetzt hat er in der Offseason ja wieder dieses eine Thema gehabt, wo er da an dem Hafen die Situation hatte. Also das ist halt, da müssen wir uns um den Charakter von Tyreek Hill gar nicht unterhalten. Aber das war eine richtig, richtig kranke Situation. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wie mit dem Officer, ob da noch was von kommt. Ich denke, wir haben jetzt alle den Schock mehr oder weniger überwunden. Das ist jetzt vorbei. Und natürlich bleibt eine gewisse Hilflosigkeit in solchen Situationen da, weil der Officer wusste nicht, dass es Tyreek Hill ist. Ich denke, das sagt auch schon wieder einiges aus und ich will damit nicht sagen, dass er ihn hätte anders behandeln müssen, weil er Tyreek Hill ist. Das kann man jetzt in viele Sachen deuten, aber Promi-Bonus, sondern ich denke, wir wissen alle, dass People of Color einfach gerade für Polizeigewalt oft herhalten müssen und dass Polizisten sich dort mehr rausnehmen, als ihn zugesteht. Und gerade in Miami finde ich das noch extremer, weil jeder, der schon mal in Miami war, das ist halt viel auch Hispanics, also einfach viele aus dem spanischen Mexiko, Kuba und so weiter. Dementsprechend, das ist erschreckend. Einfach sehr, sehr erschreckend, dass sowas passiert ist. Aber das ist jetzt vorbei. Und da denke ich, können wir das alle abhaken und hoffentlich passiert sowas nicht wieder. Und hoffentlich führt das einfach auch dazu, dass vielleicht in der Miami-Community einfach mehr darauf geachtet wird und hoffentlich auch mehr Maßnahmen von der Polizei ergriffen werden, dass sowas nicht wieder passiert, dass nicht unprominente People of Color sowas widerfährt und dass die am Ende vielleicht sogar noch schlimmer dran sind und eingesperrt werden für nichts. Ja? Weil in Handschellen gelegt zu werden, nur weil man das Fenster hochmacht, das ist, und dann nicht es hochmacht, nicht wieder runtermacht, das ist einfach überzogen, gerade wenn man die Ausweispapiere und alles hat. Gut, das waren die News, worüber wir sprechen wollen. Wir werden jetzt nicht über Verletzungen sprechen, weil das natürlich im Injury Report bzw. in der Preview gegen die Bills stattfinden wird. Wir können natürlich schon mal sagen, dass Raheem Mostert raus ist wegen einer, wegen Chest, also Brust, bzw. Oberkörper. Da ist was. Und Devon Achane ist Game Time. Das heißt, das wissen wir erst kurz vor dem Spiel, eine Stunde vor dem Spiel, ob er spielen wird oder nicht, wegen seinem Knöchel. So, das nur mal schon mal vorweg. Und Micho, the stage is yours. Wir haben das erste Roundup der Saison.
Genau. Und wir haben Overreaction. Ja, Monday haben wir jetzt nicht. Wir haben Overreaction Wednesday. Ich habe wie immer drei Schlagzeilen für dich, die in der Zeitung stehen könnten. Und dann fangen wir mal einfach mal an und du kannst immer so deine Meinung dazu einfach mal sagen. Also, erste Schlagzeile, der Falcons-Hype ist zerplatzt. Kicker Bosworth alleine reicht den Steelers, um das Most Improved Team zu besiegen.
Ja, ganz wilde Geschichte, oder? Also, das ist doch schon wieder, irgendwer schrieb das auf Twitter, der Mike Tomlinson Voodoo ist irgendwie wieder da, weil die Steelers einfach extrem viele Punkte aus den Turnover generiert haben und dass sie 6 Field Goals und keinen Touchdown haben. Es ist so absurd. Und die Falcons, ja, das sah nicht gut aus bei Kirk Cousins. Also er wirkte sehr, sehr starr, so eher wie die Statue of Liberty, als dass er sich wirklich irgendwie bewegen könnte. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Verletzungen eine Rolle spielen, aber das ist natürlich schon mal ein extremer Dämpfer für den Saisonstart der Atlanta Falcons. Es heißt ja so schön Overreaction und nach Spieltag 1 ist noch nichts verloren, es ist aber auch noch nichts gewonnen. Es gibt schöne Starts, es gibt schlechte Starts und ich denke, die Falcons haben sich mehr vorgenommen. Da muss jetzt halt ein bisschen mehr kommen, gerade von der Offense. Ich glaube, die Defense war am Ende gar nicht mal so schlecht, aber die Turnover haben die Falcons einfach gekillt.
Meinst du denn, dass Kirk Cousins Starter bleibt?
Erstmal schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, also es sei denn, man sagt jetzt, der ist verletzt, dann glaube ich das schon. Aber ich glaube, man wird das jetzt noch mindestens 2 Wochen probieren. Und wenn er sich dann nicht besser zeigt, dann wird man sagen, hey, wir haben es probiert, aber Kirk hat die ganze schon seit Saisonstart hat er die und die Verletzung und wir wollten Phoenix erstmal nicht reinwerfen, aber wir sehen uns jetzt gezwungen, bla 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 bla. Ich glaube, dass man die Karte dann so spielen wird.
Na gut. Gut, die zweite Schlagzeile. Desaster in New Orleans. Panthers und Bryce Young versagen kläglich. Nur 161 Yards und 2 Interceptions bei 47 Punkte Debakel.
Ja, tut mir Robert Hunt fast so ein bisschen leid, muss ich gestehen. Und Mitleid ist nie cool. Aber ja, das war echt, echt krass. Also ich weiß nicht. Ich glaube, die Saints sind jetzt nicht so krass legit. Ich glaube, die sind okay bis gut, aber mehr auch nicht. Das war, also, keine Ahnung. Also, ich check nicht, was bei den Panthers falsch läuft. Also, die haben ja eigentlich gut aufgerüstet und die haben jetzt, das ist ja nicht, dass du auf diesen Kader guckst und sagst, ja, der ist halt richtig scheiße. Aber die haben ja links und die wussten ja gar nicht, wie denen geschieht. Das ging ja nur links, rechts, watsch hier, watsche da. Da war ja, also, ey, ich meine, wir haben ja so eine Saison, also ich habe diese damals, diese schlechteste Dolphins-Saison, ich habe die die habe ich nicht so live miterlebt, sondern so im en passant sozusagen. Aber ey, wir haben ja dieses erste Jahr mit Brian Flores gehabt, wo wir die ersten Spiele auch richtig Haue gekriegt haben, ne? Aber da haben wir richtig Haue gekriegt, weil wir den Kader auch so gespielt haben und so umgebaut haben. Und stell dir vor, du gibst richtig Geld aus in der Offseason und dann kriegst du so eine Klatsche zu Saisonstart. Alter, also ich hab keine Ahnung, was das bei den Panthers werden soll. Derrick Brown ist ja jetzt auch verletzt, der fällt aus. Also der beste Liner, der beste Defense-Spieler. Das tut mir super, super leid für alle Panthers-Fans, aber ich habe keine Ahnung, absolut keine Ahnung, wie es da weitergehen soll.
Dann warte doch direkt mal eine Prediction. Die Patriots oder die Panthers? Wer kriegt den First Overall?
Nach dem ersten Spieltag, muss ich sagen, sind es entweder die Panthers oder vielleicht sogar die Giants. Aber die Patriots werden vermutlich zu kompetitiv sein, als dass sie dann den First of All mitnehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich würde die Patriots tatsächlich mit unserer ersten Brian Flores-Saison vergleichen gerade. Gerade nach dem ersten Spieltag. Die haben sie ja mega überrascht. Obwohl man auch sagen muss, dass die Bengals am ersten Spieltag oder gerade Joe Burrow am ersten Spieltag eigentlich immer richtig, richtig schlecht war. Aber gut, das ist so und da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das weiterverhält. Aber aktuell glaube ich, dass die Patriots trotz dieses nicht so guten Kaders zu kompetitiv sind, als dass nachher der First Overall oder so drum dabei rumspringt. Also aktuell fällt mir nichts anderes ein als die Panthers. Oder halt, ich weiß nicht, Giants könnte es auch sein, ohne jetzt Giants-Fans zu nahe zu treten. Aber vielleicht haben wir in Deutschland ja dann den Kampf um den ersten Pick overall, weil ja die Giants gegen die Panthers spielen, gegeneinander in München. Aber ja, also da aktuell, vielleicht ist das auch eine Overreaction, dass die Patriots nicht den First Overall holen, aber beim First Overall, das ist wie beim Super Bowl, da muss einfach viel zusammenkommen. Und dementsprechend gehe ich aktuell nicht davon aus, dass die Patriots den First Overall haben werden.
Okay, und die letzte Schlagzeile. Kannst du ja denken, worum es dann geht schon? Hast du schon eine Idee?
Aber, weißt du, also.
Du kennst mich doch, du müsstest eine Idee haben. Also, ich fange mal an. Déjà-vu-Drama bei den Jets. Aaron Rodgers vom Achillessehnenriss zur Katastrophen-Interception im vierten Snap des ersten Spiels.
Ja, die Jets sind wieder da. Und ich will da jetzt, ich bin wieder gar nicht viel Häme ausschenken. Ich glaube, dass du gegen.
Ich schon.
Das weiß ich. Ich habe aber gelernt, in diesem Podcast oder allgemein etwas vorsichtiger mit solchen Sachen zu sein. Weswegen ich ja etwas neutraler oder ausgeglichener bin in meinen Meinungen vielleicht manchmal, was das angeht und vielleicht manchmal etwas mehr den Konjunktiv bemühe. Aber insgesamt ist das so, dass ich glaube, die Jets immer noch eine gute Defense haben und die Jets auch kompetitiv sein können und auch sein werden. Die werden ihre Siege einfahren. Und wir sprechen da gegen die 49ers, die ein Super Bowl-Team waren letzte Saison, die halt einfach die letzten Prozentpunkte haben da einfach gefehlt, um den Super Bowl zu gewinnen. Da kannst du mal unter die Räder kommen. Das passiert und natürlich ist das so ein bisschen mehr, wenn es das gleich zu Beginn passiert, weil das der Einstieg in die Saison und jetzt heißt es same old Jets und ich habe ja auch von dem ein oder anderen Jets-Fan hat man dann auch schon wieder solche Sachen lesen dürfen. Ich glaube, man muss jetzt mal schauen, gerade hinsichtlich Aaron Rodgers, was da weiter passiert oder wie der sich macht in der Saison, weil ja, wenn Alan Lazard das Target Nummer 1 wird, dann weiß ich nicht, ob man nicht dort doch was falsch gemacht hat, weil man zum Beispiel Garrett Wilson hat, wo ich denke, das ist einer der besseren Wide Receiver. Aber da schauen wir dann. Ich denke, in den nächsten Wochen weiß man da mehr. Aber das war natürlich eher ein Fehlstart für die Jets. Eine Niederlage gegen die 49ers ist, denke ich, jetzt nichts Verkehrtes. Das kann dir mal passieren. Aber ja, du solltest jetzt nicht untergehen und solltest jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall zusehen, dass du den Eindruck da wieder wettmachst.
Ja, das waren mal meine drei Schlagzeilen.
Gibt's ja nicht. Mensch, ey, haben wir das. Das habe ich, muss ich sagen, auch schon durchaus so ein bisschen vermisst. Ja, diese, was der Micho da wieder aus dem Hut zaubert. Aber kommen wir zum Spiel der Miami Dolphins beim Season Opener gegen die Jacksonville Jaguars. Am Ende stand es 20-17, aber was haben wir gewackelt, was haben wir gefiebert? Es stand 17 zu 7 stand es zur Halbzeit und die Dolphins haben bis auf den einen Drive eigentlich nicht stattgefunden in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit gab es einen extremen Momentum-Swing, den die Dolphins für sich nutzen konnten. Michael, ich habe so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, so, hey, der Micho, der sitzt jetzt vorm Bildschirm und yes, hier, ja, da, gerade die zweite Halbzeit, da muss dir eigentlich fast andauernd einer abgegangen sein, fast, bei dem, was die Dolphins zum Teil da gemacht haben. Aber erzähl doch mal aus deiner Sicht, was hast du aus dem ersten Spiel der Dolphins alles mitgenommen? Wie hat dir das Spiel gefallen, nicht gefallen? Lass raus, was du rauslassen möchtest.
Also das war ein hartes Stück Arbeit, das muss man mal ganz klar sagen. Das hatten wir auch vorher gesagt, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Es war zäh. Die Offense hat nicht so gerollt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich fand Tua jetzt zum Beispiel nicht gravierend schlecht. Ich fand ihn aber auch nicht super gut. Ich finde, Tua hat tatsächlich durchschnittlich, vielleicht sogar leicht am unteren Durchschnitt, aber immer noch durchschnittlich. Die Diskussion hatten wir ja, was der Unterschied zwischen unterdurchschnittlich und unterer Durchschnitt ist. Da ist für mich dann schon noch mal ein Tier dazwischen tatsächlich. Er hat also unterer Durchschnitt gespielt. Und wenn man jetzt so sagt, das wäre von der Platzierung her, wäre Durchschnitt für mich irgendwas zwischen wahrscheinlich Platz 14, 15 bis so Platz 20. Und da wäre er wahrscheinlich irgendwo zwischen, ja so, 18, 19, 20. Würde man ihn so rein theoretisch einsortieren. Jetzt muss man sagen, am ersten Spieltag haben viele Quarterbacks so gespielt. Und ich schiebe das auch so ein bisschen auf Rost. Ich glaube auch, Mike McDaniel wollte nicht alles zeigen. Es fehlte viel an Kreativität zwischendurch. Aber es hat gezeigt, dass Mike McDaniel auch bereit ist, ich sage jetzt mal, dreckig zu gewinnen, auch das Laufspiel zu bemühen, dreckig zu bemühen. Sehr gefeiert habe ich, dass dann in entscheidenden Situationen, vor allem in der zweiten Halbzeit, natürlich Eric Ingold zum Einsatz kam und direkt auch mal ein paar Yards erzielt hat. 2 Carries, 8 Yards, ne? Fullback-Time, war ich auch sehr begeistert von. Wie gesagt, das zeigt für mich vor allem, dass Mike McDaniel bereit ist, nicht nur die Full-Speed-Offense zu spielen, sondern er ist auch bereit, andere Dinge halt dementsprechend zu tun. Und das Ganze durchzuziehen. Jetzt hat Devin A-Chain, das fiel mir auf, halt relativ viel Carries bekommen. Es mag auch daran liegen, dass Raheem Mostert sich verletzt hat. Aber letztendlich glaube er, dass er unser Running Back Nummer 1 sein wird. Da tippe ich tatsächlich drauf. Vor allen Dingen, er ist ja nun extrem im Passspiel eingebunden worden. 7 Targets, 7 Catches, 76 Yards. Ich finde, das kann man schon mal machen. Damit wäre er, wenn man bei Tyreek Hill den Touchdown abzieht, der ja 80 Yards oder so war, hätte er mehr Yards erzielt als Tyreek Hill. Und das, finde ich, ist eine Hausnummer, die man positiv erwähnen muss. Ja, was sonst noch so? Es kamen viele Pässe nicht an. Sei es, dass tatsächlich die Receiver nicht gefangen haben. Ja, Tyreek Hill hat 12 Targets, 7 Receptions. Jalen Waddle hat 100% aller Targets gefangen. Jonnu Smith hat 50% gefangen. Julian Hill hat 100% gefangen. Aber Braxton Berrios, Durham Smythe und auch Alec Ingold haben keinen der Pässe gefangen. Das mag zum Teil auf sie gehen. Das geht aber auch auf Tua. Der war so ein bisschen off. Und das ist eigentlich das, was ich sage, was ja eine Stärke von Tua ist. Diese Genauigkeit in dem Moment. Er trifft vielleicht nicht immer die beste Entscheidung, aber die Genauigkeit ist eigentlich immer ziemlich gut. Und die war diesmal off. Also der muss sein Visier noch ein bisschen justieren. Ich glaube, dann wird das auch besser. In der ersten Halbzeit habe ich gedacht, oh, mit der Leistung, und das meinte ich nicht nur offensiv, werden wir das wohl nicht, oder wird schwer, das zu schaffen. Mir war klar, die Defense muss einen gewaltigen Step-up machen. Und deswegen wäre für mich, ich halte es jetzt einfach mal, weil ich ihn nicht wählen kann, weil er nicht der Spieler des Matches ist, aber für mich ist Anthony Weaver, unser DC, ist für mich der Man of the Match. Denn er hat in der Halbzeit genau die richtigen Schlüsse gezogen. Es gab tatsächlich Anpassungen, die gewirkt haben. Plötzlich war die Defense da, die Defense war gut da. Es gab Druck auf Trevor Lawrence, das Laufspiel wurde gestoppt und nichtsdestotrotz braucht man einen perfekten Tackle von Javon Holland. Perfekt, weil so habe ich es tatsächlich auch gelernt. Sobald man weiß, dass man den Spieler hat, geht alles andere zum Ball. Aber trotzdem braucht man Glück dabei. Also den Ball so da rauszuholen, das war zwar lehrbuchmäßig, es war aber auch glücklich. Das haben wir gebraucht, um das Spiel letztendlich zu drehen und zu gewinnen. Es war eine Situation und das war dann doch deutlich enger, als ich es mir gewünscht habe.
Positiv hervorheben möchte ich noch, tatsächlich. Neben Javon Holland, neben dieser einen Aktion, Emmanuel Ogbah,
der zurückgekommen ist, tatsächlich ein Tackle for Loss, ein Sack gemacht hat, insgesamt 4 Tackles, der seine Rolle da gut, gut ausgeführt hat, ein guter Stellvertreter war in meinen Augen. Jalen Phillips, der anscheinend dann doch relativ schnell wieder zurückkommt. Und ein Spieler, der statistisch gar nicht so aufgefallen ist, nämlich Zach Sieler, der D-Line vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit tatsächlich Stabilität gegeben hat. Das fand ich sehr, sehr schön. Positiv überrascht hat mich tatsächlich so ein bisschen Jake Bailey, weil er eigentlich normalerweise schlechter puntet.
Okay.
Und noch eine, ja, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll. Es ist nicht Fisch, es ist nicht Fleisch, Jason Sanders. Das eine vergebene Field Goal, die 2 getroffenen wiederum. Das ist alles so schwierig und man muss halt eben aufpassen, dass man
Overreactions tatsächlich,
ja, dass man sehr schnell zu Overreactions neigt nach einem Spiel, aber ich würde dieses Spiel tatsächlich bei allem Positiven und allem Negativen, was man sehen kann, ich glaube, das Positive, diese Anpassungen, die Adjustments, die können wir mitnehmen, weil da hat er gezeigt, dass er es kann. Aber grundsätzlich die Spieler selber würde ich tatsächlich auf den Saisonstart schieben und einfach sagen, Mund abputzen, nicht mehr drüber nachdenken, weiter geht's. Es muss allerdings in beiden Mannschaftsteilen, hauptsächlich in der Offense natürlich, im nächsten Spiel eine deutliche Steigerung vonstatten gehen. Das sollte jedem klar sein. Ja, ich glaube, das waren so die ersten Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Ich muss dazu sagen, ich habe mir am ersten Tag vor allen Dingen die Red Zone angeguckt und habe mir das Spiel später noch in der 40-Minuten-Version angeguckt. Ich habe überlegt, aber leider kam ich dazu nicht mehr, mir das Spiel nochmal ganz anzugucken, weil ich dann doch teilweise das, was zwischen den Snaps passiert, auch interessant für eine Analyse finde. Gerade was so Führungsstil und sowas angeht. Aber da musste ich diesmal dementsprechend drauf verzichten.
Ja, also ich habe mir das Spiel tatsächlich so angeguckt und danach definitiv anderthalb Mal sozusagen ein paar Sachen dann nochmal angeschaut habe. Und ich würde einfach first auf die Adjustments eingehen. Und bei der Defense haben wir eigentlich auch damit gerechnet, dass das jetzt nicht so fluppt. Alleine, wenn ich dieser krasse Punt von Bailey an die 3-Yard-Linie der Jaguars, und wo Tank Bigsby dann den Run für 25 Yards, was glaube ich, macht, wo unsere beiden Linebacker in das gleiche Gap stoßen. Ja, wo deswegen wird das erst möglich. Ansonsten wäre der an der Line wieder gestoppt worden, weil der Druck da war. Das sind halt einfach solche Sachen, die sollten nicht passieren. Sie passieren gerade zu Beginn der Saison noch. Und ja, aber ich denke, Mike McDaniel und auch Anthony Weaver haben beide Anpassungen gemacht. Und mir ist in der ersten Halbzeit aufgefallen, gerade die Dolphins, die letztes Jahr sehr, sehr viel auch aus 11 Personnel gemacht haben, so viel haben sie gerade in der ersten Halbzeit nicht aus 11 Personnel gemacht, also nicht diese über 40% wie letztes Jahr. Also das ist auf jeden Fall eine Anpassung gewesen. Ja, ich glaube, dass man versucht hat, mehr, nicht immer so viel vertikal zu gehen, aber das im Prinzip hat vielleicht auch dazu geführt, dass die Jaguars gerade dann in der zweiten Halbzeit bisschen mehr nach vorne gekommen sind und dass man dadurch einfach die Möglichkeiten gehabt hat. Und was auch auffällig geworden ist, jetzt gehe ich in die einzelnen Spielteile rein, weil das, denke ich, am sinnvollsten ist, wenn wir über Tua sprechen. Und genau, Michi, du hattest gesagt, dass wir mehr machen müssen in der Offense. Gebe ich dir recht, also vom Scoring her, man darf aber, und das fand ich krass, die Dolphins haben trotzdem 400 Offensive Yards aufs Board gelegt, ne? Das ist halt, 400 Yards sind eine Menge. Wenn du im Durchschnitt 400 Yards pro Saison machst, pro Spiel in der Saison machst, dann bist du halt auf Platz 1 mit den Yards. Nur um da auch mal so eine Perspektive zu geben. Ich glaube, die Dolphins waren halt nur zweimal in der Red Zone und haben daraus zweimal gescored. Und ja, diese eine, da ist, glaube ich, alles schief gegangen bei dem Kick von Sanders. Da habe ich dann auch noch einen Take zu. Aber fangen wir doch mit Tua an. Da habe ich jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Was mir bei Tua aufgefallen ist, Tua hat Lösungen gefunden, auch nach 2,5 Sekunden. Also das ist ja das, wo wir gesagt haben, was bringt ihm Tua mehr, die Zeit mehr? Da ist er besser geworden. Offensichtlich, er hat ein bisschen mehr Ruhe und hat die Bälle besser anbringen können. Vielleicht hat er auch mehr Platz, also mehr Space, um den Ball zu werfen, da, wo er ihn hinhaben wollte. Das war auf jeden Fall etwas, was mir aufgefallen ist. Und natürlich am Anfang die überworfenen Bälle, aber 4 Drops sind halt auch eine Menge. Hätte Tua die 4 Drops nicht gehabt, dann wäre er 27 von 37 gewesen. Und wahrscheinlich dann für nicht 338, sondern so 370 Yards oder so. Dementsprechend, das war schon bitter und hat gezeigt, warum auch die Dolphins nicht so viel im 11 Personal spielen, wenn Braxton Berrios dein Wide Receiver Nummer 3 ist. Ja? Da spielst du dann lieber mit Devin Achane, den du nicht direkt immer an die Linie stellst, weil du kannst natürlich auch da Handoffs faken. Und das war zum Beispiel eine sehr, sehr gute Sache. Dann, wenn ich über Tour, dann übers Laufspiel, ich glaube, das war gerade zu Beginn und eigentlich dann über das ganze Spiel, ich glaube, unsere Line muss da noch ein bisschen nachhelfen. Und unsere Guards sind, glaube ich, da das größte Thema. Gerade Robert Jones das war echt einfach nicht gut. Ja. Und Liam Eckenberg war nicht schlecht. Also, ich hatte ihn nicht so gut, wie er bei PFF gegradet wurde. Da war er nämlich unser drittbester Liner, hatte aber eine Offensive Grade von 80,1. Und alles über 80 ist schon nice. 90 ist Elite. Da war nur Terran Armstead mit 90,3. Aber das war okay. Also, wenn wir jetzt Isaiah Wynn noch haben für Robert Jones, ich glaube, dann ist die Line okay. Und ich traue mich gar nicht zu sagen. Alter, ich habe letzte Saison schon nach dem ersten Spieltag überreagiert mit Tua, wo er gescrambled ist und die Bälle angebracht hat. Tua hat jetzt auch gescrambled und Bälle angebracht. Ich glaube, das wird ein besser sein diese Saison. Und Tua ist auch mobiler. Das hat man auch gesehen, dass er auf jeden Fall queerliger ist, so würde ich das mal beschreiben. Und unsere O-Line, Tua ist den Ball wieder schnell losgeworden mit 2,38 Sekunden. Ja, das entspricht ungefähr auch dem von der letzten Saison. Wir haben hier aber gegen eine Line gespielt, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, gegen einen Arik Armstead haben wir gespielt, wir haben gegen einen Trevon Walker gespielt und wir haben auf der anderen Seite gegen Josh Hines Allen. Ja, das sind die drei. Und man kann über Trevon Walker sagen, was man will. Er hat halt davon profitiert jetzt, dass Arik Armstead und Josh Allen dabei sind. Und bis auf diesen einen krassen Bullrush, den hat er Austin Jackson einfach massiv überpowert. Aber Trevon Walker ist ein Tier von Mensch. Also das ist einfach ein Freak, was Athletik angeht. Und das kann schon mal passieren. Ich fand unsere Line gut. Aaron Brewer. Alles, was ich fand ich genau das, was er tun sollte. Ich fand ihn wirklich gut. Und wir hatten, glaube ich, kein Snap-Problem im ersten Spiel. Ich klopfe auf Holz, dass das auch so bleibt. Aber ja, insgesamt war das okay. Ich glaube, dass das im Laufspiel durchaus noch besser werden muss. Da schauen wir aber mal, wie das wirklich wird. Ich glaube, wir werden die Probleme weiterhin haben, wenn wir Inside laufen wollen. Aber auch da, Micho, kannst du dich erinnern, letzte Saison, wie oft wir hier saßen und diese Third-Down-Geschichten, wie oft wir darüber gesprochen haben?
Ja, deswegen freue ich mich auch so über Alec Ingold.
Aber ist dir was aufgefallen?
Mir sind mehrere Sachen aufgefallen.
Zu Beginn des Spiels?
Boah, wir haben tatsächlich einiges an Inside-Runs gemacht.
Nee, das meine ich gar nicht. Dritter und kurz, wir haben den Ball geworfen. Aus halt dieser Formation raus, die wir dann auch später gemacht haben. Nur haben wir damit quasi das aufgesetzt. Und dann haben wir zweimal das Gleiche gemacht mit Alec Ingold. Richtig geil. Ja, der hat 2 Runs, 2 kritische Third Downs converted. einfach stark. Und wie er sich beim zweiten dann noch richtig durchbullied, das war einfach richtig, richtig, richtig gut. Bei den Wide Receivern, ich denke, ja, alles beim alten Devon Achane, also hatten wir ja schon vermutet und hat mich eigentlich in dem bestätigt, hat auch 7 von 7 gefangen für 76 Yards. Das war sehr, sehr gut. Ja, und ich denke, ja, man muss halt mal schauen, was jetzt passiert, weil ja, Braxton Berrios, das war nix. Also da bin ich gespannt, ob das weiterhin. Also OBJ kann ja erst zu Spieltag 4 wiederkommen. Da müssen wir echt mal schauen, wie das wird.
Oh, ja gut, du hast natürlich Robbie Chosen, der tatsächlich gar nicht so wenig gespielt hat, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir den Snap-Count mal angeguckt und Robbie Chosen, wie viel war das nochmal? Entschuldigung. 12 Snaps gespielt, Braxton Berrios 26. Mhm. Ja, was mich eher überrascht hat, ist, dass tatsächlich Jonnu Smith nur 20 Snaps gespielt hat.
Mhm. Da wollte ich auch noch
drüber sprechen. Er wurde als Zweitreceiver aufgestellt, hat gar nicht Tight End gespielt.
Der wurde auch als Vorblocker eingesetzt. Nee, gar nicht wahr. Der hat 4 bei 11 Personal. Bei Jonnu Smith war eigentlich fast bei jedem 11 Personal Snap draußen. Also ja, auf dem Feld. Das war uns halt für 11 Personal, genau. Grant DuBose hat 13 Snaps gespielt.
Also
war
auch super interessant. Tanner Connor hat drei Snaps gespielt.
Ja, und Julian Hill ist unser Tight End Nummer 1.
Julian Hill ist Tight End Nummer 1 mit 42 Snaps. Knapp, also was heißt knapp vor? Waren 60% knapp der Snaps. Und Alec Ingold James Smith hat 42% der Snaps quasi.
Ja, aber ich muss sagen, dass ich glaube, das war das schlechteste Spiel von James Smith, was ich je bei den Dolphins gesehen
habe. War nicht gut. Zumindest, ja, doch, es war nicht gut. Punkt.
Ja, und ich meine, ja, er hatte halt sonst auch nicht viele Aktionen. Er wurde auch viel ist auch viele Routes gelaufen. Das kann man definitiv aussagen. Aber das war echt, also da muss definitiv mehr kommen. Also bei den Tight Ends, das ist sehr überraschend für mich. Also da scheinen wir aber mit Julian Hill zumindest einen Blocking Tight End gefunden haben, gerade für Laufspielzüge. Und was, wenn du dir den Spielzug anguckst im ersten Drive, ist das, wo der Screen auf A-Chain kommt, bei dem dritten Versuch. Und Jonnu Smith schafft es nicht, den Safety nach außen zu blocken. Wenn Jonnu Smith da, und eigentlich hat er die Leverage in der Bewegung, wenn er es da schafft, den Safety aus dem Weg zu räumen, dann ist Devon A-Chain weg. Dann ist das ein Touchdown.
Gut, hätte Herrentoilette.
Ja, aber es sind Kleinigkeiten, die halt dazu führen, dass die Dolphins den Ball bewegen konnten. Weil ich hatte.
Auch den Rob Gronkowski hat damals schon mal einen Block nicht hundertprozentig setzen können oder sowas. Das sollte eigentlich passieren, aber das muss man in jedem Spiel einrechnen, dass sowas mal passieren kann. Es darf halt nicht dauerhaft passieren, ne?
Ja, aber wenn das der einzige Run-Blocking-Snap ist, den du hast.
Na gut. Dann ist es doof. Dann zeigt das zumindest etwas.
Ja, nee, also natürlich kann das mal passieren. Es ist halt aber, wie gesagt, wenn du überlegst, das ist die eine Szene, das wäre to the house gegangen, und wenn Tua den Ball auf Tyreek anbringt, den er überwirft, dann hast du nicht nur 20 Punkte, dann hast du 34 Punkte, hast 520 Yards oder so, oder 500 Yards, und dann sieht die Welt, dann sagen alle wieder, oh mein Gott, hier sind sie. Aber man hat sich das erarbeitet, und darauf hat auch die Defense. Ich dachte nach dem ersten Drive, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ja, und von den 4 Pressures, die laut PFF, die Jacksonville Jaguars hatten, Dolphins hatten auch nur in Anführungsstrichen 9. Ja, das darf man da nicht unterschätzen. Jalen Phillips ist zurück. Ich glaube, das kann man sagen. Hatte die meisten Pressure mit 3, 1 Sack und 2 Hurries. Aber ich möchte hier, du hast ja das vorhin schon so schön gesagt, Micho, Zahlen sagen das gar nicht so, aber wenn man sich den Pass Rush anguckt und dort auch Chop Robinson sich anschaut, Chop Robinson hatte die höchste Win Rate in dem Spiel. Und zwar hat er ein Drittel seiner Pass Rush Snaps gewonnen. Ne? Also der hatte, ja, 3 von 8 waren es, glaube ich, dann, die er dort gewonnen hat. Und das ist gut. Als erstes Spiel ist das gut. Es hat halt nicht mit den Zahlen dann gepasst. Er hat halt keinen Sack, er hatte einen Pressure in Harry. Ja, das hat dann nicht gestimmt. Also da fehlte dann so ein bisschen der Reward. Aber das war kein schlechtes Spiel von Chubb Robinson. Er hat auch nur 16 Snaps total gespielt. Ja. Also da muss man sagen, da führt man ihn langsam heran. Das kann man jetzt gut, das kann man schlecht finden.
Immerhin 30% der Snaps schon. Das ist okay. Für einen Rookie, ja. Alles gut.
Ich finde das auch vollkommen legitim. Und ich fand die Line, gut. Also das war, man hat sich gefangen. Ich glaube, unsere Linebacker, ich fand auch Deshaun Hand zum Beispiel. der Kommentator war auch Deshaun Ham, a very good football player. Das hat er, glaube ich, 3 Mal gesagt oder so. Richtig, richtig verrückt. Aber insgesamt war das ein gutes Spiel von der Line. Javon Holland fand ich richtig, richtig stark. Wie der sich übers Feld bewegt hat, fand ich richtig gut. Jalen Ramsey, dem gebe ich jetzt mal einfach nur, dass er noch verletzt war. Weil, wenn das jetzt sein Leistungsniveau ist, und wir haben über den Vertrag noch nicht gesprochen, das hätten wir in den News machen sollen, machen wir aber gleich noch, dann ist bitter. Aber ich glaube, der wird auch zurückkommen. Der hat ja auch 41 von 53 Snaps gespielt. Und man sieht halt auch die Rotation. Also nur um euch, also gerade im vorderen Bereich haben wir viel Rotation gehabt. Für euch Spieler, die alle Snaps gespielt haben, sind Javon Holland und Jordan Poyer, die beiden Safeties.
Zumindest der Defense, ne? Du redest jetzt von der Defense, oder?
Genau. Ja. Genau. Ja, ich bin bei der Offense war es die Line und Tour, die alle Snaps gespielt hat.
Ja, genau.
Und beide Linebacker, also Jordan Brooks und David Long und Kendall Fuller. So, dahinter kann man jetzt mit 47 Kedaku und Zach Sieler mit 46. Jalen Ramsey hat immerhin 41 gespielt, was extrem viel war für mich. Zach Sieler hatte 46. Und dann Emmanuel Ogba mit 40 und Calais Campbell mit 35. Also das sind schon einige Snaps, die da nicht gespielt wurden. Wenn wir überlegen, dass Christian Wilkins ja mindestens 90% immer gespielt hat, ist das eine krasse Veränderung. Weil an diese Zahl ist Zach Sieler jetzt auch nicht rangekommen. Und das als klare Nummer 1 in der Interior Line. Das sollte zumindest schon mal so ein bisschen den Fingerzeig haben, dass wir sehr, sehr viel rotieren werden, was gut ist, weil dann sind die Leute eigentlich immer frisch. Ja, das so zu Defense. Ich glaube, dass aus der Defense allgemein noch ein bisschen mehr kommt. Ich fand das gut, wie man dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat, wie man dann einfach auch die Energie gefühlt hat, wie die Defense aufs Feld gekommen ist. Ah, das war einfach stark. Und Anthony Weaver hat einen guten Job mit dem Team zusammen hingelegt. Das auf jeden Fall. Und ja, Jalen Ramsey muss einfach an sich arbeiten. Also das war einfach viel, viel, viel zu wenig für mein Dafürhalten. Ich weiß nicht, Micho, magst du noch etwas auf das, was ich gesagt habe, magst du etwas da hinzufügen?
Ja, also Jalen Ramsey, das war jetzt keine Offenbarung, aber auch da, sage ich mal, ein bisschen angeschlagen, kommt aus einer Verletzung, soweit alles gut. Erwähnen möchte ich noch bei Chubb Robinson. Über die Hälfte der Special Team Snaps hat er gespielt und hat da auch keine schlechte Figur gemacht. Weil ich würde sagen, letztendlich haben wir das Special Teams Play, das war tatsächlich solide. Und von daher möchte ich das auch noch hervorheben. Was mir ganz, ganz wichtig ist, ich habe es vorhin geschrieben, ich habe es ja auch überlassen gehabt, der Elefant im Raum ist eigentlich die O-Line. Wir haben ganz, ganz früh gesagt, also niemand kann erzählen, dass man mit dieser O-Line, so wie die O-Line gespielt hat, tatsächlich zufrieden ist, gerade Interior nicht. Und jetzt muss man überlegen, dass tatsächlich alle 5 Starting O-Lines 100% der Offensive Snaps gespielt haben. Das heißt, da ist keiner geschont worden, da ist keiner rausgelassen worden. Warum? Weil dahinter auch nichts mehr ist. Also das ist schon das, ich meine, so viel mehr wird da tatsächlich nicht mehr kommen. Das ist so das Niveau, bei dem man sich, auf das man sich als, ich sag jetzt mal, als Ceiling fast schon einstellen muss. Das wird die Saison überhaupt nicht so bleiben. Und ja, Tua ist gescrambled,
Das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich grundsätzlich, muss er das auch, muss auch Bälle aus der Bewegung anbringen. Ich fand aber gerade in der ersten Halbzeit hat man das noch gesehen, dass er immer noch Probleme hat, wenn der Druck dann kommt, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Aber nochmal, ich würde jetzt das erste Saisonspiel auch in der Beziehung nicht so hochhängen und würde den Stab über Tua da auch nicht brechen wollen. Ganz ehrlich. Aber insgesamt muss ich sagen, Line ist tatsächlich ein schlechtes Spiel. Wenn man dann noch bedenkt, dass Liam Eichenberg, Robert Jones und Austin Jackson auch in den Special Teams gespielt haben, das kann mehr als nur ein bisschen dünn werden.
Ja gut, aber das Liner in Special Teams blocken, das ist ja nichts.
Ja, trotzdem.
Also ja, verstehe ich, aber ich sag mal so, warum sollte uns diese Saison das Verletzungspech nicht Holder sein? Wir bekommen Wind zurück. Zwischendurch ist Austin Jackson, Terren Armstead mal raus, dann spielt Patrick Paul oder vielleicht wird Patrick Paul ja auch mal reingeschmissen für jemanden. Das könnte ja auch passieren. Der hat ja nicht gespielt, aber da könnte etwas sein. Und zum Thema jetzt Laufspiel, das wurde ja dann vermutlich mit den Verletzungen von Raheem Mostert und der Angeschlagenheit von Devon Achane mit Jeff Wilson, der etwas kompakter ist als Runner, da wurde es auch durch die Mitte dann am Ende gut. Ja, also ich sag mal, die Line hat für mich besser performt als das, was ich mir vorgestellt habe. Gerade gegen diese Line der Jacksonville Jaguars. Und ich glaube auch, dass Tua, dass dieses Queerlige und dieses, dass er das, was er auch bei Alabama gemacht hat, das muss er erst wieder ein bisschen wiederfinden. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Und fürs erste Spiel war das zumindest dieses, ich gehe raus und laufe das First Down und sowas. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal Tua so entspannt oder so da auch dann rauslaufen habe sehen. Also das war letzte Saison, war das jetzt nicht ganz so. Also da war das ja dann, wenn dann eher der Bulldozer, weil er so ein bisschen mehr Masse hatte. Also da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und Special Teams, das fand ich spannend, hat Mike McDaniel auch nochmal angekündigt aus der letzten Saison. Er glaubt, dass er mit der Special Teams-Leistung von der letzten Saison hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen. Und dem würde ich nicht widersprechen, muss ich gestehen. Aber, und das finde ich bemerkenswert, dass Mike McDaniel das so eindeutig, so deutlich sagt. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Genau. Das waren noch Punkte, weil Jake Bailey war ja Zucker. Also das war ja richtig, richtig cool. Genau.
Wie gesagt, Overreaction. Ein Spiel macht noch keine Saison.
Das ist richtig.
Weiß auch das Sprichwort.
Ja, das ist richtig. Aber ich sag mal, das allgemeine Gefühl war ja, boah, das war jetzt kein so krasses Spiel, kein so gutes Spiel der Dolphins, ne? Also das ist das, was den Tenor, den ich so gefühlt habe, oder?
Ich habe das Gefühl, dass es bei beiden Mannschaften, aber auch tatsächlich noch Rost im Getriebe war. Bei sehr vielen Teams habe ich das Gefühl gehabt, jetzt zu Beginn der Saison im ersten Spiel. Bei sehr,
da waren sehr vielen Teams. Waren ja die wenigsten Passing-Touchdowns seit 2000 irgendwas, also schon seit längerer Zeit für einen ersten Spieltag. Und ja, also, aber wenn 400 offensive Yards ein schlechter Tag im Office sind, I take it. Ja. So, dementsprechend, it's better to win dirty than to lose pretty. Ja, das sollte, oder it's better to win ugly. Ugly und pretty sind die beiden Opposites. Dementsprechend, das soll gesagt sein. Micho, hast du noch irgendeinen Punkt für das Spiel der Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars?
Nein, ich glaube, das haben wir jetzt ordentlich durchdekliniert.
Hervorragend. Dann müssen wir aber noch über die Vertragsverlängerung sprechen von Jalen Ramsey. Das haben wir letzte Woche nämlich nicht. Das kam kurz danach. 3 Jahre, 72,3 Millionen, 24,35 Millionen garantiert. Jalen Ramsey ist jetzt unter Vertrag bis 2028. Ich möchte hier Tobias euch ins Gedächtnis rufen, der gesagt hat, wir werden mit ihm verlängern, weil wir so viele Zusatzjahre in dem Vertrag haben. Und wir haben jetzt aktuell ein Zusatzjahr 2029, da hat er ein Cap-Hit von 12,3 Millionen. Also ein Cap-Hit, das heißt nicht, dass er das dann bekommt noch, weil das Geld wieder vorher verdient haben. Aber das bedeutet, dass er 2026, also Jalen Ramsey ist jetzt, wird 30 am 24. Oktober. Ja, mit, also er verdient 2026, für nächste Saison sind es 16 Millionen im Cap-Hit, danach 25 Millionen bei 18 Millionen Dead Cap, dann 26,8 bei 11,7 Millionen Dead Cap und 2028, da wird er dann nicht mehr bei uns spielen, denke ich, weil dort würde er 36,168 Millionen verdienen, aber der Dead Cap beträgt knapp unter 5 Millionen, da wird man ihn dann vermutlich cutten. Also da ist von auszugehen. Ich war etwas überrascht, dass man ihm nochmal mit so einer großen Verlängerung kommt. Und ich tue mich so ein bisschen schwer, weil ich hätte lieber mit Jevon Holland verlängert, als mit Jalen Ramsey jetzt einen neuen Vertrag aufzuhandeln. Ich hoffe, dass Jevon Holland noch kommt. Weil sollte man Jevon Holland gehen lassen, dafür, dass man Jalen Ramsey zwei Jahre länger hat, dann war der Deal es für mich nicht wert. Micho, wie bewertest du das?
Ja, ich bin auch kein Freund von dieser Vertragsverlängerung. Jalen Ramsey ist mit Sicherheit einer der besten, oder war zumindest, sagen wir mal so, diese Saison wissen wir es noch nicht, war letzte Saison einer der besten Cornerbacks der gesamten Liga. Und Cornerback ist eine Premium-Position, das wissen wir. Und von daher könnte man sagen, er hat das Geld verdient. Ich sehe das etwas zwiegespalten. Ich stimme dir zu, ich hätte auch lieber Jevon Holland verlängert. Gerade bei Cornerbacks weiß man nicht genau, wann dieser Drop-Off kommt. Und wenn er kommt, kommt er meist radikal. Also dann geht es so richtig, richtig runter. Ich gehe auch davon aus, dass Jalen Ramsey noch 1, 2, 3 Saisons vielleicht im Tank hat. Aber ist tatsächlich Jalen Ramsey so essentiell für einen Run von uns? Ich meine, wir haben die Saison quasi, versuchen wir nochmal einen Shot. Das ist halt die Frage. Das Fenster, wo wir was holen wollen, schließt sich immer weiter. Wir gehen quasi Richtung All-In und die Frage ist, ob Jalen Ramsey dafür der richtige, ja, ob das die richtige Investition war. Es ist, glaube ich, offenes Geheimnis, dass ich eher für eine Investition in der Line wäre dann gewesen wäre. Ich finde es schwierig. Ich hoffe, dass wir uns nicht zu sehr die Hände binden, um tatsächlich in 2, 3 Jahren eventuell nochmal agieren zu können. Ich vermute, dass dieser Vertrag uns einholen wird. Generell holen, große Verträge holen einen ja generell relativ schnell ein. Eigentlich versucht man mit den Leuten immer dann etwas zu holen, wenn sie gerade relativ frisch da sind oder, ja, die teuren Verpflichtungen holen ganz selten was, es sei denn, sie sind das letzte Puzzlestück, was dazu führt, dass man ein Contender wird oder sowas. Und ich weiß nicht, ob Jalen Ramsey das wirklich ist. Das bezweifle ich so ein bisschen. Deswegen finde ich den Vertrag grundsätzlich nicht gut. Aber nach der Leistung der letzten Jahre hat er es verdient und er hat es verdient, zum bestverdiensten Cornerback gemacht zu werden. Benefit of the doubt, weiß ich nicht. Muss man ihm vielleicht geben. Aber wie gesagt, generell kein Fan von sowas.
Ja, also da schauen wir einfach mal, ob uns dieser Vertrag einholen wird oder wie unsere Cap-Zauberer das dann am Ende gerade biegen werden. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben auf jeden Fall Void Years, das ist das, ja, was, das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Ein Void Year ist drin, 2 weitere sind potentially drin. Also man könnte da theoretisch noch strecken, wenn man dann noch irgendwas sieht. Ja, aber über das Thema Void Years haben wir ja auch schon genug gesprochen. Ja, die Dolphins haben am Ende gewonnen mit 20-17. Waren am Ende, wenn man sich die Statistiken anschaut, auch das deutlich überlegendere Team. Aber zwischenzeitlich kurz vor dem Fumble hatten die Jacksonville Jaguars eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 92%. Das wollte ich euch nur nochmal mitgegeben haben, damit ihr mal so ein Gefühl habt, wie das so ist. Aber ansonsten war das schon in Ordnung. Ich glaube, unser Laufspiel braucht noch ein bisschen mehr. Aber darüber werden wir vermutlich jetzt gleich auch sprechen im zweiten Teil des Dolphins Drive, wo es über das kommende Thursday Night Game geht.
Und für diese Preview haben wir uns diese Woche natürlich Verstärkung geholt. Und diese Verstärkung, wir haben es gerade schon gesagt, der meistgehörteste Gast, ja, und vielleicht auch der beliebteste Gast, das könnt ihr uns gerne in den Kommentaren da lassen. Aber David von der Bills Mafia Germany ist wieder mit am Start. Moin David, schön, dass du die Zeit nimmst.
Ja, grüße euch beide, hallo.
Ja, die Buffalo Bills sind am Donnerstagabend zu Gast bei den Miami Dolphins. Und die Bills haben auch in Woche 1 so ein bisschen zu kämpfen dürfen, um einen Sieg zu erringen. Und ja, lag das daran, man ist ja jetzt als Dolphins-Fan vielleicht nicht ganz so tief drin, aber man hat ja so mitbekommen, die Bills sind in so einem Umbruch, der den Dolphins vielleicht auch irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren bevorsteht. Und man spricht ja jetzt gerne vom Competitive Rebuild. Und den habt ihr ja bei den Bills jetzt sozusagen. Da seid ihr jetzt mittendrin. Wie hast du denn aus der Sicht der Bills diese Offseason, also Free Agency und Draft, was ist da bei euch so passiert? Bist du zufrieden mit dem, was passiert ist? Oder sagst du, boah, nee, das war alles ganz, ganz schlimm?
Ja, also ich zufrieden. Erstmal waren wir natürlich alle so ein bisschen geschockt auf den ersten Blick, dass Stephon Diggs jetzt weg ist, ne? Weil Stephon Diggs ja schon ja unser klarer Nummer 1 Receiver war. Und als wir uns danach so ein bisschen damit beschäftigt haben, was auch im Nachgang dann jetzt so ein bisschen mehr zu lesen ist und rauskommt, ist, dass man sich halt doch so ein bisschen im Lockerroom da nicht mehr verstanden hat und sich halt auch deshalb getrennt hat. Das ist ja nicht ganz günstig, ne, was wir da machen. Ich glaube, Dead Money 32 Millionen oder so. Also das tut schon ordentlich weh, was das angeht. Und das hat natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeiten der Bills in der Free Agency eingeschränkt. Große Namen wie ein Stephon Diggs zum Beispiel hat man nicht geholt. Ich denke aber, man hat sich vernünftig in der Draft verstärkt. Wir haben ja unseren Erstrunden-Pick weggetradet und Kansas City hat dann den Herrn Worth, den Herrn Würdig genommen. Der war es wohl würdig, gepickt zu werden. Der auch 2 Touchdowns gemacht hat gegen Baltimore im Eröffnungsspiel. Und alle haben sich schon angefangen zu schreien, na, war das jetzt ein großer Fehler? Ich finde nicht, weil er hat auf der anderen Seite ein paar Bälle auch bekommen, die er überhaupt nicht gefangen hat, ne? Und er ist nicht der beste Routenläufer. Im Gegensatz dazu, klar, wenn man den in solchen Situationen den Ball gibt, wie er sie bekommen hat, dann ist er dafür super geeignet. Aber das ist halt nicht das gewesen, wonach die Bills gesucht haben. Wir haben dann Keon Coleman gedraftet und haben einen sympathischen jungen Mann. Ich glaube, auch in Buffalo ist es immer wichtig, die gucken sich halt auch an, wie passt jemand hier rein. Weil so ein bisschen Lockerroom-Cancer sind wir auch gerade erst losgeworden. Und das passt wohl richtig gut, so was ich den Eindruck habe. Dann haben wir noch einen Safety gedraftet mit Cole Bishop. Zu dem kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil er beim ersten Spiel verletzt an der Schulter gefehlt hat, sozusagen. Ist natürlich auch ein Rookie. Safety ist halt so unsere große Baustelle, um das mal generell zu nennen. Ihr habt Jordan Poyer und Mika Hyde spielt nicht mehr. Er hat gesagt, wenn er überhaupt noch spielen würde, dann in Buffalo. Er spielt da aktuell nicht, also wird er wohl auch nicht mehr spielen. Ja, also sonst, ich war mit der Offseason, was das angeht, zufrieden. Und auch mit der Draft zufrieden. Und ich meine, das weiß ja jeder, der Football schon ein bisschen länger guckt. Ganz am Ende kannst du eh erst so in 2, 3, 4 Jahren sagen, wie zufrieden war ich denn mit dieser Draft überhaupt? Mr. Caleb Williams, der als das neue Quarterback-Wunder aller Zeiten gepriesen wurde, hat die schlechtesten Zahlen von allen Rookie-Quarterbacks, die gespielt haben und hat eigentlich auch nur gewonnen, weil Special Teams und Defense ihm den Popo gerettet hat. Der hatte nämlich nicht mal 100 Yards. Also von daher weiß man das doch wirklich erst in 2, 3, 4 Jahren, wann, ob eine Draft wirklich gut war, so im Nachgang.
Ja, da würde ich dir tatsächlich recht geben. Das ist immer so direkt erstmal overhypen, das Ganze. Und ich meine, das sieht man ja jetzt auch an der Tour Drive Class, kann man das so ein bisschen immer ausmachen. Da hast du ja Joe Burrow, der letzte Saison verletzt gefehlt hat und auch nicht gut aussah im Spiel 1. Du hast einen Justin Herbert, wo es ein Up and Down ist, auch mit Verletzungen. Jetzt hat er einen Coach, der eher aus Run Game setzt als aus Passing Game. So, und jetzt hast du halt Tour einen Coach, der viel einfach auch durch die Luft macht, weil du Tyreek Hill und eben Jalen Waddle hast, also da spielen so viele Sachen irgendwie eine Rolle. Nachher auch, wer ist Coach überhaupt? Ne? Ist ein neuer Coach gekommen, neuer Coordinator, der die Spieler dann wieder anders einsetzen möchte? Da gebe ich dir vollkommen recht. So, und damit würde ich sagen, ich habe schon angekündigt, die Bills haben 34 zu 28 gewonnen. Also nicht so ein 20 zu 17, was bei den Dolphins passiert ist. Aber wir sprechen hier auch über ein One-Score-Game. Und zwischenzeitlich sah es gar nicht mal so prächtig aus. Auch bis zur Halbzeit habt ihr ordentlich geschwitzt. Und dann im dritten Quarter habt ihr euch gedacht, ja, vielleicht sollen wir auch mal zu vielleicht alten Tugenden oder zu wirkenden Tugenden zurückgreifen, weil das dritte Viertel haben die Bills dann tatsächlich mit 14 zu 0 gewonnen, ehe dann im letzten Viertel nichts mehr angebrannt ist. David, hol uns mal so ein bisschen ab. Wie war das Spiel für dich? Was ist dir aufgefallen? Was war toll? Was war vielleicht auch noch nicht so toll?
Also tatsächlich ist dieses Spiel, muss man so wirklich getrennt sehen. Die Cardinals haben in ihrem ersten drei Drives gescored, also zwei Touchdowns und ein Field Goal, dann hat 17 Punkte und wir nur drei Punkte dazwischen. In einem Drive, in dem anderen Drive hat Josh Allen gefumbled. Er halt wollte Zeit kaufen, ist nach rechts raus, hatte den Ball halt so, wie ein Quarterback das macht, halt so in der Hand irgendwo und der Defense Liner kam um die Ecke, hat ihn da rausgehauen und dann war der Ball weg. Es lag da nicht so viel an der Offense wirklich. Ne? Arizona hat received und die hatten ja dann am Anfang des Spiels, es waren 20 Minuten rum und hatten davon irgendwie 16 Minuten den Ball. Das heißt, die Offense von Buffalo war überhaupt nicht auf dem Platz, was mein Augenmerk eher Richtung Defense lenkt. Und in der Defense haben wir in der ersten Halbzeit richtig Probleme gehabt. Das ist eine ganz andere Defense, als wir es letztes Jahr hatten vom Personal her. Die Safeties habe ich gerade schon angesprochen. Da haben jetzt dann Tyler Rapp und Damar Hamlin gestartet. Damar Hamlin ist viel noch im Begriff. Ja, das ist der Herr, der vor anderthalb Jahren auf dem Platz in Cincinnati tot umgefallen ist und hat jetzt also gestartet und hat aus meiner Sicht auch nicht schlecht gespielt. Hat zumindest den Tight End der Cardinals, der auch kein schlechter ist. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Terry McBride.
Genau, McBride. Ich wusste, das war so ein Doppelname. Also ist ja kein Doppelname, also aus zwei Silben, Mac und Bright. Den hat er im Open Field einmal getackelt. Das macht jetzt auch nicht jeder ein Tight End. Also nicht jeder Safety kann ein Tight End Open Field sauber tackeln. Das hat er einmal gemacht. Das fand ich gar nicht schlecht. Wir haben im siebten Play Taron Johnson, unser Nickelback, verloren. Und Buffalo spielt ja immer mit vier Defense-Linern und zwei Linebackern dahinter und dann halt immer ein Nickelback statt einem dritten Linebacker. Und Taron Johnson ist aus vieler Expertenmeinung einer der, wenn nicht der beste Nickel-Cornerback in der NFL aktuell. Und der ist nicht wiedergekommen. Der hat eine Verletzung am Unterarm. Genaueres weiß man nicht, wird nicht gesagt, wird aber auch nicht spielen in Miami. Da spielt dann Cam Lewis und Cam Lewis hat echt eine Zeit gebraucht, um sich da in das Spiel reinzufinden. Und die ganze Defense an sich, also ich habe einfach das Gefühl gehabt, so zur Halbzeit, und das war auch meine Hoffnung, was die Defense angeht, dass die Coaches da einfach mal so ein bisschen an Schrauben stellen werden, weil manchmal reicht das schon ein bisschen. Und das hat es tatsächlich. Was mir sehr gut gefallen hat in der Defense, ist die Defense Line. Von Miller ist natürlich noch nicht der Von Miller wahrscheinlich, der vor zwei Jahren war zu Saisonbeginn, dafür ist er auch zwei Jahre älter, aber Von Miller hat einen Sack gemacht und hat nicht nur einmal wirklich seinen Tackle nach hinten geprügelt, also tatsächlich hat er einen Sack gemacht, indem er den Tackle in Kyler Murray reingedrückt hat und deswegen ist Kyler Murray dann gestürzt sozusagen. Ne? Greg Rousseau mit drei Sacks, davon ein Strip-Sack, ist AFC Offensive Player of the Year, of the Week, of the Year noch nicht. Das, ja, spricht ja auch dafür. Linebacker, auch die brauchten eine Zeit, um sich zu akklimatisieren, weil wir in der Offseason Matt Milano verloren haben. Der hat sich die Bizepssehne gerissen, soll eventuell im Dezember zurückkommen. Ich hatte selber Spieler als Trainer, die diese Verletzung haben. Und sollte er dann zurückkommen, wird er niemals 100% fit sein, genau wie Von Miller das letztes Jahr nicht war, nach seiner Knieverletzung. Das dauert 6 bis 8 Monate, bis die wirklich ausgeheilt ist. Ist eine typische Verletzung. Ich habe sie dreimal gesehen und dreimal bei einem Linebacker. Und Matt Milano spielt Linebacker. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr noch wird spielen können. Das haben wir natürlich vermisst und das hat man gerade am Anfang auch gesehen, aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, der Touchdown war ein Kick-off-Return-Touchdown. Tatsächlich der erste Kick-off-Return-Touchdown nach den neuen Regeln. die wir jetzt seit dieser Saison haben. Und es gab noch ein zweites, gab es noch nie. In Buffalo war, genau wie in der Preseason, das erste Mal ein 12. Mann auf dem Platz, ohne dass es irgendwie eine Strafe gab. Wenn nämlich der Ball beim Kickoff zweimal umfällt durch den Wind, dann darf ein 12. Mann, bei Buffalo war es der Holder, kommen, der einfach nur den Ball hält und nicht am Spielgeschehen sonst teilnehmen darf. Ne? Da ist genug Platz, dass er in der Zeit wieder vorm Feld sprinten kann. Ja, das war so das Spiel in Offense. Wir haben gutes Laufspiel etabliert mit Cook und auch mit Davis, unserem Draftpick. Wir haben auf Receiver genau das gesehen, was ich vor der Saison erwartet habe, nämlich, das hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, aber so ein bisschen Brady-like. Josh hat seine Pässe und er hat ja nur 6 Pässe, also 23 von 18, meine ich was, angebracht, also kaum Incompletions. Und das waren 9 verschiedene Passempfänger. Er hat 10 anvisiert, einen hat er halt, der hat es nicht gefangen. Aber das ist halt, ja, spricht schon für Josh. Ne? Dazu 2 Lauf- und 2 Pass-Touchdowns und keine Interception. Ist ja bei Josh auch immer wichtig. Hat mir gut gefallen, dass er einfach auch schwierige Bälle, die er vielleicht letzte Saison noch da reingeforst hätte, das hat er einfach gelassen, weil er auch da den Druck nicht mehr hat, ja komm, da läuft Steven jetzt, ich muss den jetzt dahin werfen, sonst ist er gleich wieder knatschig, wenn wir vom Platz kommen, und das hat nicht geklappt.
Oh, okay, das, also wir wissen alle, wie Stephon Diggs ist, ich glaube, das verwundert jetzt niemanden. Und ja, also ist schon ein interessantes Deadline, wenn man sieht, 10 Spieler haben Pässe, wurden zumindest angeworfen oder in deren Richtung.
9 haben gefangen.
Genau, Ty Johnson hat seinen einzigen Ball leider nicht fangen können. Keon Coleman war der Spieler mit den meisten Targets, 5. Mhm. Ja, das ist genau. Und das ist halt schon einfach bemerkenswert. Das sind halt nicht so viele, weil alleine bei den Dolphins, gut, da waren es 8 Spieler, die Bälle quasi empfangen hätten sollen. Und davon haben 3 Spieler, also Tyreek hatte 12, Achane hatte 7 und Waddle hatte 5. Also nur um den Zuhörern da einfach mal so ein Gefühl zu geben, was jetzt viel und was jetzt wenig ist. 10 ist schon viel, 5 ist jetzt nicht so viel, aber es deutet halt darauf hin, dass man dort auch andere Wege geht und andere Wege gehen möchte.
Also das haben die Patriots halt in ihrer großen Zeit, die hatten oft keinen klaren Star-Receiver, sondern halt so Possession-Receiver wie Wes Welker oder so, ne, oder Edelman, die das halt auf bestimmten Sachen echt gut konnten, aber nicht so ein Stephon Diggs oder auch kein Waddle und auch kein Hill. Und dann musst du es halt einfach verteilen, spread it around. Wir haben 2 starke Tight Ends, wir haben sonst das Receiver-Core ist nicht schlecht besetzt, aber es ist halt nur einer, nämlich Khalil Shakir, der letztes Jahr überhaupt als Receiver einen Pass von den Bills gefangen, also von Josh Allen gefangen hat und der noch auf dem Roster ist.
Ja, ich meine, ja, McCollins mit dem Touchdown, das war, ich weiß so, hey, der spielt jetzt bei den Bills, weil der hat ja auch mal bei den Dolphins gespielt, wir haben ihn damals auch ordentlich gefeiert.
Und, ja. Also er hat jetzt da schon irgendwie 6 Leuten beigebracht, die tragen jetzt auch keine Schuhe mehr, außerhalb vom Football. Das hätte wahrscheinlich der Baltimore-Receiver auch gerne nicht gemacht, Schuhe getragen an seinem Play, dann wäre es im Touchdown geworden, siehste. Aber ich bin mal gespannt, wie er das in Buffalo macht, so in 2 Monaten, wenn es da minus 20 Grad sind, ob er dann auch immer noch ohne Schuhe kommt.
Ja, da darf man gespannt sein.
Aber, ja, es war, also der hat auch eine gute Preseason gespielt, ne? Hat den Kader geschafft und ist in der Mannschaft unheimlich beliebt, was ich so höre.
Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Typ, das ist einfach ein Good Guy. So, ja. Also auch von dem, was ich mich jetzt in Miami erinnert habe, es war immer einer, der sehr passioniert bei der Sache war, der einfach ich auch als positiven Typen so allgemein empfunden habe. Und es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sich das geändert hätte. Ich meine, gut, Las Vegas verändert die Leute, aber zum Glück nicht alle.
Ja. Und eine ganz tolle Geschichte möchte ich, auch wenn sie jetzt natürlich eher für einen Bills-Fan interessant ist, aber ich glaube, so wie ich euch einschätze als Community und auch euch beide als Gesprächspartner, findet ihr sowas auch toll. Es gibt Buffalo Joe, Joe Andreessen Nummer 44. Der Junge ist in Rochester, also direkt, er ist vor den Toren Buffalos geboren, als Bills-Fan aufgewachsen, da zur Highschool gegangen, war dann an der University of Buffalo, Die Bills haben ihn gesigned als undrafted Free Agent und hat das Roster gepackt. Es gibt Fotos von ihm von vor 2 Jahren, wo er quasi beim Tailgating vor dem Bildspiel feiert. Und jetzt ist er selber ein Buffalo Bill. Das ist schon, wir nennen ihn Buffalo Joe, ist eine super coole Geschichte.
Nice.
Ja, das Homegrown, ne? Komplett durch und durch, das ist doch super.
Ja, das, solche Stories sind einfach immer einfach schön, wenn sowas dann zusammenkommt und man dann einfach sagen kann, ja, das ist, es kommt zusammen, was zusammengehört. So, jetzt habe ich natürlich schon mal viel vorweggenommen. Micho, hast du Fragen an David erstmal, bevor wir direkt auf das Spiel schauen?
Ja, es ist wieder die übliche Frage, David. Diese Saison, wie weit ist es, also die meisten sagen ja, für die Bills ist es dieses Jahr eine Übergangssaison, das heißt von wegen Playoffs wahrscheinlich schon. Wollt ihr zumindest erreichen, aber ihr rechnet jetzt nicht damit, Super Bowl-Contender zu sein. Was, wie weit muss es gehen, damit du sagst, die Saison war ein Erfolg dieses Jahr?
Wie weit muss es gehen? Das ist so schwierig zu sagen, natürlich, weil man heute nicht weiß, was passiert morgen und was passiert nächste Woche und übernächste Woche. Unter den Prämissen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, ja, möchte ich schon gerne in die Playoffs, ganz klar. Die Buffalo Bills mit einem Quarterback Josh Allen haben auch jetzt, und ich fand dieses Wort, wir haben darüber in unserem Podcast auch gesprochen, eine Übergangssaison hin oder her. Vorhin hat der Rico so ein Wort dafür benutzt, das fand ich total super. Competitive irgendwas, oder so, wie war das?
Competitive Rebuild, ja.
Ja, genau. Also das finde ich ein super Wort, hätte ich gerne schon in unserem Podcast gehabt. Du hast mit Josh Allen als Quarterback auch in einem Competitive, mein Gott, ich kriege ihn, ihr wisst, was ich meine, immer eine Chance, auch in einen Super Bowl zu kommen und den zu gewinnen. Wir sind dafür nicht der Favorit, gar keine Frage. Ich möchte gerne in die Playoffs, aber ausschließen würde ich das nicht.
Okay. Ja, das ist eigentlich so ziemlich mit das Wichtigste. Ich finde immer, nach einem ersten Spiel kann man immer relativ wenig sagen. Was würdest du denn sagen, was eine Overreaction bei euch gewesen ist in der Community zu dem Spiel?
Also was ich gelesen habe, ja, also das Einzige, was mir so ein bisschen nicht gefallen hat, war, sie fanden das Backfield zu langsam von der Geschwindigkeit her, das Defensive Backfield, gerade die Safeties halt, jetzt würde der Speed fehlen. Ich sehe das aber nicht, weil nicht so, weil auch ein Jordan Poyer oder Mika Hyde, die haben, verspreche ich euch, nicht mehr den Speed, den 6, 7 Jahre jüngere Spieler haben, aber die haben die Erfahrung, die wissen einfach schon viel früher, wo sie stehen müssen. Und dann fehlt manchmal, oder fällt der fehlende Speed auch nicht immer auf, weil die das halt einfach durch gute Stellungsspiel, würde man im Fußball sagen, wegmachen. Das war so das, was ich ein bisschen overreacted fand, und ich denke, man muss auch dem neuen Defense-Coordinator ein bisschen Zeit geben, und in der Halbzeit war es ja schon toll, aber so eine richtige Overreaction, egal in welche Richtung, gab es nicht.
Oh, gut, ein langsames Backfield wäre für uns natürlich von Vorteil.
Ja, ich meine, ne, ich wollte das noch nicht mehr ausschmücken, da kommen wir ja gleich zu, wenn wir über das anstehende Spiel sprechen.
Ja, Micho, war's das schon?
Ja. Ich bin, weil alles andere geht, glaube ich, auf das Spiel jetzt ein, auf das kommende.
Alles klar, Mensch, hättest ja gleich überleiten können.
Ja, ich dachte, das wäre, ich hätte schon die Überleitung gemacht.
Ja, aber ich wollte das Nico jetzt nicht wegnehmen.
Du bist so gut zu deinem Host, es gibt's ja gar nicht. Ja, das Spiel der Miami Dolphins, die Buffalo Bills empfangen, ist ein Thursday Night Game, das heißt, deutsche Uhrzeit sind 2.15 Uhr. Das heißt, für die Buffalo Bills, die müssen sich nicht extra Elektrolyte reinpfeifen, weil sie durch die Sonne Krämpfe bekommen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen beabsichtigt. Und ich finde das auch gar nicht, ich finde das natürlich meh, aber ich finde es auch nicht
schlimm. Ich finde das super. Ja. Ich finde das total toll, dass wir da nicht in der Sonne stehen müssen, ehrlich. Ich meine, es sind immerhin noch, ne, Miami ist ja so die Temperatur kaum Unterschied von Tag zu Nacht, wenn man so drauf guckt, ne. 31, 28, 31, 29, 32, das ist ja, das bleibt einfach so, wie es ist, sozusagen. Na klar, in Buffalo ist es jetzt ähnlich das Wetter, wie es hier bei uns in Deutschland war letzte Woche. am Spieltag selber war es jetzt ja auch was kühler da. Das ist da meistens sehr ähnlich, so wie in Nordrhein-Westfalen, bis darauf, dass die natürlich viel mehr Winter haben. Aber sonst ist das oft ähnlich wie hier. Und ich glaube nicht, dass man dann halt so viele Probleme hat, wie man sie gehabt hätte, wenn man jetzt tagsüber gespielt hätte. Also ich finde das natürlich toll.
Das dachte ich mir schon. Bisher ist leichter, also sind regnerische Phasen während des Spiels, weil gesagt, na schauen wir, das werden wir jetzt nicht so groß thematisieren, nur damit ihr schon mal zumindest was gehört habt. Bevor wir in das Spiel starten, David hat es auch schon gesagt, Taron Johnson, der Nickelback der Bills ist raus. Der hat auch überhaupt nicht trainiert, ebenso wie Devon Smoot, der Defensive End, der mit einer 10-Verletzung raus ist. Fraglich ist noch Javon Solomon, der ist sogar doubtful.
Bei den Spielen.
Okay. Dann ist zumindest die Rotation bei euch in der Defensive End-Reihe relativ klar bei den Dolphins. Ich habe es zu Beginn gesagt, Raheem Mostert ist mit seiner Chest-Injury raus und Devon Achane wird mit seiner Knöchelverletzung eine Game-Time-Decision werden. Das werden wir also erst kurz vor knapp. Also da können sich
morgen
viele
Nacht schon mal, um eins.
Ja, da werden wir es wissen. Da können sich aber viele jetzt schon mal drauf einstellen, auf Jalen Wright, unseren Rookie, der war gesund, aber war nicht im Kader beim letzten Spieltag. Bei den Dolphins ansonsten haben noch limitiert trainiert Liam Eckenberg, Jalen Phillips und Jalen Ramsey. Gerade die letzten beiden, das sollte niemanden wundern. David Long hat komplett trainiert, der ist aber drauf, weil er ja die Fingerverletzung hatte. Jetzt beim letzten Spiel, da war der Finger wohl kurz raus, der wurde dann wieder eingerenkt, aber er ist nicht wieder in das Spiel zurückgekommen. Das zum Injury Report. So, David, wenn wir jetzt auf das Spiel schauen. So, wenn du sagst, wo sagst du denn, was sollten die Bills machen, um die Dolphins in Schwulitäten zu bringen und vielleicht sogar die Möglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen?
Aus meiner Sicht wird sich das Spiel, ich will jetzt nicht die Bills Offense über und die Dolphins Defense unterschätzen, aber tatsächlich wird sich das Spiel zwischen eurer Offense und unserer Defense entscheiden am Ende. Das ist meine Meinung dazu. Was wir verhindern müssen, sind halt aufgrund der, ich nenne es noch Unerfahrenheit der Safeties, manchmal Rap ist auch ein bisschen overaggressive manchmal, wir müssen halt verhindern, dass Tyreek Hill in für ihn geschaffenen Situationen den Ball zu früh bekommt und zu oft bekommt. Weil da habe ich Bauchschmerzen mit, ne? Auch weil Taron Johnson fehlt. Waddle darf man natürlich überhaupt nicht vergessen. Wir haben zwei gute Cornerbacks, zwei starke Cornerbacks, Russell Douglas und Christian Benford. Da mache ich mir nicht so Gedanken, aber wir müssen halt irgendwo die Geschwindigkeit versuchen irgendwo zu kompensieren, die ein bisschen wegzunehmen. Und da muss man halt gucken, wie das Spiel läuft. Ich finde es natürlich als Bills-Fan gut, dass Mostert auf jeden Fall nicht und wenn er Chain spielen wird, kann mir keiner erzählen, dass der 100% ist. Dann fehlt ihm natürlich auch ein bisschen Speed. Weil wenn er 100% sein könnte, wäre das heute klar, dass er morgen spielt. Ne? Und wir müssen Tua schnell unter Druck setzen, damit er halt sich nicht eben setten kann. Und man kann natürlich auf Tyreek, gerade auf Tyreek, unheimlich schnell werfen. Da muss ich letztendlich jemanden auch haben, vielleicht dann den Nickel Cam Lewis, der sich da in der Wurfbahn steht, ne, der das Ganze unterbindet, kurze Pässe auf Tyreek zu spielen. Und klar, natürlich kann der über außen gehen, da muss der Safety erstmal mitkommen. Aber da habe ich halt die Hoffnung dann, oder setze ich mein Geld auf unsere Defense Line, dass die halt Tour nicht den Komfort geben, in Ruhe werfen zu können. Weil das ist bei Tour aus meiner Sicht, und ihr wisst, dass ich Tour eigentlich immer verteidigt habe. Ich war nie so abgeneigt, was Tour angeht. Aber das ist seine Schwachstelle, wenn er Druck bekommt. Und da müssen wir, ich glaube, das ist ein Key to Victory, Tour nicht in eine Komfortzone kommen zu lassen, was das Werfen angeht.
Ja, da würde ich tatsächlich so ein bisschen einhaken, weil gerade Jalen Waddle und auch Tyreek Hill sind natürlich Spieler, die nicht selten auch über die Slot-Position kommen, beziehungsweise in der Vergangenheit gekommen sind. Glaubst du, dass eure beiden Cornerbacks, die du angesprochen hast, dass die traveln werden? Also, dass wir die auch nicht nur auf Outside, sondern vielleicht auf Nickel sehen werden? Oder glaubst du, dass das erstmal, dass es da eine Set-Position gibt?
Bisher hat Buffalo das nicht gemacht.
Okay.
Wir haben einen neuen Defense-Coordinator. Der kann natürlich sich überlegen, das mache ich jetzt mal doch. Man kann das natürlich im Spiel auch nochmal anders entscheiden. Aber ich glaube nicht, dass wir das von sofort ansehen werden, sozusagen.
Okay, spannend. Du hast schon gesagt, Druck auf Tour ist auf jeden Fall ein Key to Win. Ich glaube, das kann man definitiv erstmal so stehen lassen. Wenn wir dann auf eure Offense und auf unsere Defense schauen, du hast schon gesagt, ihr habt jetzt nicht diesen klaren Nummer 1 Receiver.
Nein, haben wir nicht.
So, jetzt haben die Dolphins natürlich, gut, Ramsey muss man sehen, der war ja auch verletzt, so, ob der dieses Wochenende besser oder jetzt am Donnerstag
fitter
besser
ist. Spielt.
Wir haben Kader Kuhu und Ethan Bonner vielleicht, je nachdem, ob der jetzt dann spielen darf oder nicht, haben wir zumindest ein gutes Cornerback-Trio mit Fuller auf der anderen Seite. Wie würdest du denn aus Bills Sicht versuchen, die Dolphins Defense zu attackieren?
Ich denke, dass das ganz klar erst das, was wir auch gegen Arizona gemacht haben, etabliere dein Laufspiel. Und dann kommen die Pässe von alleine sozusagen. Ne? Und du hast on top natürlich immer einen Josh Allen, der halt auch mit Druck überhaupt gar kein Problem hat. Der extendet das Play und ja, manchmal kommt dann da auch vielleicht was nicht so Tolles bei raus, aber es kommt viel öfter was ganz Tolles bei raus, als eben andersrum. Und also wirklich Laufspiel etablieren. Ne? Weil gerade wenn du so spreadest den Ball, das Gute ist auf der anderen Seite, es kann sich halt niemand, wie jetzt auf Stephon Diggs, der wurde halt lange Zeit einfach gedoppelt. Und da war natürlich immer der Top-Cornerback, jetzt weißt du es gar nicht, wo du es so hinstellen sollst. Und was in Buffalo halt eine große Stärke ist, aus meiner Sicht, die ganze Saison sein wird, ist, dass wir halt zwei super starke Titans haben mit Kincaid und Knox. Und das natürlich jede Defense auch respektieren muss, weil wenn sie es nicht täte, würde sie es um die Ohren bekommen, was halt auch Linebacker bindet. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber Laufspiel etablieren ist Schritt 1, weil dann kommt der Pass von selber. Gerade, wir haben einen tiefen Pass, hat Josh versucht. Sonst waren es halt alles kurze und kürzere oder mittlere Distanzen. Das erwarte ich eigentlich wieder zu sehen.
Okay. Das ist auf jeden Fall spannend, über den Lauf zu kommen, weil bei den Dolphins war es jetzt zum Beispiel im letzten Spiel gefühlt etwas umgekehrt. Man musste den Pass erst etablieren, damit man das Laufspiel öffnen konnte. Es ist ja immer so ein bisschen, da scheiden sich ja auch dann immer mal wieder die Geister, weil Lauf etablieren, damit der Pass funktioniert. Aber gerade sowas, was du gesagt hast, wenn du natürlich in diesen Regionen unterwegs bist, dann kann das so natürlich durchaus Sinn ergeben, dass das dann eher funktionieren wird. Und gerade eure Titans haben natürlich dort eine gewisse Relevanz, die uns bekannt ist in Miami, leider
Gottes. Ja, also ich glaube nicht, dass irgendwer jetzt einzeln natürlich schon, aber kombiniert wüsste ich nicht, wer so ein starkes Titan-Duo hat.
Nee, da würde ich jetzt... Ja, man könnte vielleicht die Ravens mit Andrews und mit Isaiah Likely, wobei die vermutlich stärker im Receiving, aber schwächer im Blocking sind als eure Titans. Ja, und
vor allem, also du siehst es bei Andrews mittlerweile ganz deutlich, ne, dass das kein Blocking-Titan mehr ist. Der ist teilweise gedrehtürt worden. Und das ist ja auch nochmal eine Sache, zum Beispiel Dion Dawkins, unser Left Tackle, hat nicht eine Pressure zugelassen im ganzen Spiel. Unsere Offense-Line war letztes Jahr schon gut, also gerade die rechte Seite, mit einem super Draft-Pick Osiris Torrance auf rechten Guard. Und der hat den rechten Tackle dann auch irgendwie direkt um 3 Längen mit besser gemacht, sodass er jetzt Spencer Brown einen neuen Vertrag bekommen hat, den wir erschreckend hoch finden, um das ehrlich zu sagen, aber wir entscheiden es ja nicht. Klar, neuer Center, und Mitch Moss ist in Jacksonville mit unserem letztjährigen linken Guard. Ne? Der ist jetzt halt Center, neuer linker Guard, selber linker Tackle. Die O-Line hat sowohl in der Preseason, wenn sie gespielt hat, als auch jetzt echt einen guten Job gemacht aus meiner Sicht. Und gerade beim Laufblock hast du auch 4, 5, 6, 7 Yards tief Offensliner gesehen. Bei einem Screenpass auf Touchdown-Screenpass auf Khalil Shakir hat Dion Dawkins 8 Yards tief im Backfield den Safety rausgeblockt, ne, der dann quasi noch hätte den Touchdown verhindern können. Also O-Line bin ich echt guten Mutes aktuell.
Ja, es wird spannend sein gegen unsere jungen Wilden, hätte ich fast gesagt, aber so jung und so wild sind die gar nicht mehr. Das war das Edge-Duo, aber ja, mit Calais Campbell haben wir natürlich auch jetzt mit Sexila zusammen wieder ein gutes Duo. Christian Wilkins leider nicht mehr mit dabei. Aber Micho, was machen denn die Dolphins überhaupt, um eine Chance gegen die Buffalo Bills zu haben?
Contain halten. Also, es stimmt schon, du brauchst gegen Josh Allen. Josh Allen kann unter Druck, also er bleibt dann, was heißt ruhig, er bleibt ruhiger als viele Quarterbacks, aber auch er macht unter Druck natürlich Fehler. Druck muss so oder so kommen. Aber ganz wichtig, nimm ihm die Option, selber zu laufen. Weil das hat er tatsächlich gegen Arizona immer wieder gemacht. Auch in kritischen Situationen selber gelaufen. Versuch, du musst Contain halten. Es kommt ganz, ganz extrem auf die Linebacker an, auf unser Linebacker-Duo. Eben auch, wenn die Line mit kurzen Pässen überspielt wird. Also Javon Holland, John Poyer als Safeties, die müssen dann dementsprechend aufschließen und unser Linebacker-Duo müssen tatsächlich auf diesem Linebacker-Level dicht halten. Tatsächlich tief sehe ich Buffalo jetzt nicht, das sehe ich nicht als das Hauptkriterium bei Buffalo an. Das heißt, unsere Cornerbacks, klar, müssen covern, aber werden nicht so viel Hilfe brauchen. Deswegen die Safeties aufs Linebacker-Level bringen und da gucken, dass da die Schotten dicht sind, Contain halten. Das heißt, das Spiel geht über die Defense. Und natürlich muss man offensiv Schritt halten. Da muss auf jeden Fall, habe ich ja vorhin schon gesagt, deutlich mehr kommen als jetzt im Spiel. Auch hier gilt es, den Speed auszunutzen. Und zwar den Speed in den verschiedensten Varianten. Also ich glaube, da haben wir weniger das Problem. Wir dürfen es aber nicht auf einen großen Shootout ankommen lassen. Und das wird schwer genug. Deswegen Contain, der Schlüssel zum Sieg.
Okay, was würdest du offensiv machen? Also wir haben jetzt ja Raheem Mostert ist raus. Das heißt, James Smith wird ja auf jeden Fall drin sein. Und wir haben dann noch Jeff Wilson, der, nachdem das nicht so gut lief, reinkam und einigermaßen gespielt hat. Und Devin Achane wird zumindest auf einem Snap-Count sitzen. Also da kann man sich definitiv darauf einstellen, dass der weniger machen wird. Was wäre denn deine Strategie für die Offense? Würdest du jetzt sagen, nachdem wir jetzt eher verhalten gestartet sind, starten wir jetzt mit dem Feuerwerk oder was würdest du versuchen?
Also in der Hauptsache würde ich wahrscheinlich, ja, ich glaube, ich würde viel mit halt, ich würde weniger auf Inside Runs gehen, ich würde viel mehr versuchen, den Speed auszunutzen über Jet Sweeps, Outside Runs natürlich. Ich würde versuchen, weniger die Mitte des Feldes zu bespielen, vielmehr die Außenseiten mit schnellen Pässen. Und klar, dass wir immer wieder auch tief gefährlich sein können, das wissen wir. Aber ich würde von vornherein diesmal weniger durch die Mitte gehen. Das ist, glaube ich, so das Hauptkriterium.
Ja, und ich muss mich wahrscheinlich an der Stelle, jeder, der den Podcast hört, wird denken, was redet der Rico die ganze Zeit? Weil er heißt natürlich Jalen Wright und nicht Jalen Smith. Ich weiß nicht, warum ich auf Smith die ganze Zeit
gekommen bin. Wusstest du nicht, wen du meinst? Ich habe vorhin schon mal verzweifelt im Roster geguckt, den habe ich übersehen. Aber gut, dann bin ich jetzt beruhigt.
Ja, es war Jalen Wright, unser Rookie. Gut, es mea culpa, ja, es tut mir leid. Aber ja, ihr wisst, wen ich gemeint habe. Ich denke, die Dolphins, also ich glaube, dass die Dolphins viel versuchen werden, im Bereich so 10 bis 20 Yards und ein, zwei tiefe Sachen, gerade zu Beginn im ersten Drive, kann ich mir das vorstellen. Man wird vielleicht auch versuchen, mit dem Run-Game, ich weiß gar nicht, es kann durchaus sein, dass man über die Mitte geht. Wenn man gerade sagt, die beiden Edge-Defender, das könnte uns ein bisschen gefährlich werden, das heißt, wir gehen irgendwo A-Gap.
Ich darf da mal einhaken, wenn man das Tape gesehen hat, und ich bin mir sicher, dass die Dolphins Offense Coaches das Tape gesehen haben vom Arizona-Spiel, dann sollte man auf jeden Fall durch die Mitte gehen, weil wir haben uns die ganze Zeit gefragt, na, warum laufen sie denn immer noch über außen, wenn in der Mitte alles frei ist? Aber das war ja nicht mein Problem, sozusagen. Also das würde ich auf jeden Fall sehen.
Ja, siehst du, dass ich habe ja natürlich mehrere Stunden auch das Tape der Bills geschaut.
Mit mir zusammen im Abspann.
Ja, natürlich. Nee, ich glaube, dass die Dolphins dort, da muss man halt sehen, gerade Robert Jones, ob da so ein Comeback, in Anführungsstrichen, Comeback drin ist, also dass er sich so ein bisschen recovern kann von dem letzten Spiel und ob Eckenberg zumindest ein paar Snaps bestätigen kann aus dem letzten Spiel, dass das auf jeden Fall ein Step-Up ist und dass man dann durch die Mitte es versucht und vor allem dann mit Jeffrey Wilson. Also da, das ist sicherlich etwas, wo die Dolphins im Laufspiel mehr erzielen können und dann ist die Frage, wie die Bills darauf reagieren und ob sie darauf reagieren und wenn sie darauf reagieren, öffnet das natürlich weiter das Passspiel in dem Maße, dass wenn mehr innen ist, dann hast du weniger außen oder wenn du mehr nach vorne ziehst, hast du weniger hinten. So, das sind die simplen Prinzipien. Das ist auf Dauer natürlich, das ist auf einzelne Spiele anwendbar, aber das kann man nicht allgemein über jetzt irgendwas über die NFL stülpen. Also das Passspiel, wenn du das Laufspiel etablierst, heißt das nicht automatisch, dass das Passspiel auch funktioniert. Das dazu. Also das wäre so mein Ding für die Offense und auch in der Defense. Ich denke, dort wird man über außen, über die Edge versuchen, Josh Allen zu halten, contain, du hast es schon gesagt, Michael, ich glaube, das ist das A und O und den Rest überlässt man so ein bisschen sich selber und versucht auf den guten Ansätzen der letzten Woche aufzubauen und nicht immer wach zu sein und versuchen, den Bills nicht diese langen Drives zu ermöglichen, wie man es den Jaguars ermöglicht hat. Ich glaube, das sind so die Geschichten, die das Leben schreibt in diesem Spiel. Aber da dürfen wir gespannt drauf sein. So, damit haben wir quasi so die Spielanalyse so ein bisschen durch. Ihr wisst ungefähr, worauf ihr achten müsst bei dem Spiel. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ende, sondern wir haben unsere beliebte Kategorie Snack a Player. Und David, da darfst du natürlich als Gast dir als erstes einen Spieler bei den Miami Dolphins aussuchen, den du gerne bei den Buffalo Bills sehen würdest.
Also ich wusste ja, dass diese Frage kommt, ne? Ich war schon mal da. Und habe ich mir Gedanken gemacht, habe überlegt, möchte ich Jordan Poyer zurück? Nein, der ist mir zu alt und ich möchte daher Jalen Waddle haben. Dann habe ich einen klaren Nummer 1 Receiver in Buffalo wieder. Und deswegen gerne. Außerdem passt er mit seinem Watschelgang ja auch gut in die Kälte, ne? Pinguine, Buffalo, Kälte.
Ja. Ja, da wäre Jevin Holland als Snowman natürlich auch geeignet, sag ich mal. Gut, Micho, andersrum gefragt, welchen Spieler von den Bills hättest du gerne
bei dir? Zuerst will ich noch kurz zu Jalen Waddle sagen. Ich glaube, Jalen Waddle ist ja ein sehr vernünftiger Spieler, der würde niemals zu den Bills gehen.
Entschuldigung, der muss jetzt sein. Naja, also, und ich wollte Tyreek Hill nicht haben, weil ich sein Benehmen abseits des Platzes nicht mag. Ja, er hat alle 800 Yards kriegt er ein Kind. Ja. Das ist so ein Schnitt, glaube ich, bei ihm, ne? Gibt er für alle Statistiken, alle 834 Yards wird er einmal Vater.
Ja gut, der ist halt auch dabei sehr schnell.
Ja, der ist bei allem sehr schnell.
Ja. Autofahren,
Kinder machen. Ja. Ne, aber ich finde das halt eher bedauerlich, weil das Kinder machen ist ja nicht das Schwierige. Aber das, was danach kommt, ist schwierig. Und wenn man dann halt 14 Geschwister hat und noch 13 Stiefmütter, ist das wahrscheinlich ganz schön bescheiden. Geld hin oder her. Ja, das hat kein Vater.
Sehe ich so ähnlich. Ich habe mir tatsächlich auch einen Spieler ausgesucht. Wir haben gerade eben schon angesprochen, Christian Wilkins fehlt uns leider. Ich glaube, Josh Allen ist darüber recht glücklich. Ich finde es in der Beziehung schade, aber dann holen wir halt eben den anderen, Ed Oliver.
Wow.
Machen wir uns die Mitte zu. Zusammen mit Sexila wäre das ein gutes Gespann. Das würde mich ein bisschen weniger traurig machen, dass wir Christian Wilkins verloren haben.
Ja, das kann ich verstehen.
Aber ich glaube, Ed ist glücklich da, wo er ist. Und zu vernünftig, da muss er ständig Infusion bekommen. Ah, nee. Wo der aus Texas kommt, der kennt das
bestimmt. Er sitzt ja auch im Schatten, dann geht das ja. Also ich habe so ein bisschen dann auf die andere Seite des Balls abgesehen und ich mochte ihn im Draft schon, Dalton Kincaid, und den hätte ich ganz gerne bei den Dolphins. Ich glaube, das würde das Offense-Spiel noch ein bisschen weiter bereichern. Und dann wäre das noch krasser aus. Und damit haben wir Snack a Player abgewickelt. Natürlich machen wir nicht nur Snack a Player, sondern es geht auch um den Spread und wir tippen gegen den Spread und das Over-Under, ob es über oder unter ist. Und aktuell sind die Dolphins 2,5 Punkte Favorit. Die normale 3 Punkte, die man halt Favorit ist, wenn man zu Hause spielt. Dementsprechend ist das so ungefähr, also knapper Favorit wären wahrscheinlich die Bills auf Neutral Side. Und das Over-Under liegt bei 48,5 Punkte. David, was tippst du denn gegen den Spread? Also glaubst du, dass die Bills gewinnen? Wenn ja, mit wie viel? Und glaubst du, dass das Over-Under von 48,5 erreicht wird oder bleiben wir drunter?
Also auch darauf habe ich mich ja vorbereitet. Und da ich auch in dem Tippspiel intern in der Bills Mafia Germany tippe und da muss ich Ergebnisse tippen, ist mein Tipp ein 30-27 für Buffalo. Sprich, es wäre over und ich, ja, tippe halt auf einen Sieg der Bills mit 3 Punkten. Und egal, wer am Ende gewinnt, das wird ein mörderenges Spiel übermorgen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es richtig eng wird. Aber Micho, du darfst zuerst.
Ja, das wird entweder richtig eng oder eine der beiden Mannschaften wird deutlich gewinnen. Also eins davon wird.
Wow, danke.
Toll, vielen Dank für nichts.
Ja. Boah, es ist so eng. Es ist wirklich so eng. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn das Over passiert, dann glaube ich, dass Miami verliert und deswegen gehe ich zum Under und sage, wir gewinnen mit 3 Punkten.
Okay, dann bin ich jetzt als Letzter dran. Ich sage Over, weil alle so, das war ja gar nicht so krass am Anfang. Also das Over, weil beim letzten Mal war es das Unter. Und beim Spread sage ich, die Dolphins gewinnen mit 6 Punkten.
Also es bleibt... Was auch noch möglich ist, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, wenn man noch nie einen Super Bowl gewonnen hat, dann muss man sich an anderen Rekorden irgendwie erfreuen. Ne? Dann freut man sich darüber zum Beispiel, dass die Bills jetzt seit 42 Spielen, wenn sie verloren haben, überhaupt mit maximal 6 Punkten verloren haben. Und auch das ist ein NFL-Rekord.
Ja, dabei bleiben wir dann auch.
Ja, also von mir ist dann 43 und nicht mehr als 6, aber nö, ich nehme lieber den Sieg. So,
nö. Das glaube ich dir. Wunderbar. Dann würde ich sagen, David, es war wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir hier. Also es hat wieder super viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit genommen hast in deiner Pause tatsächlich.
In meiner Pause tatsächlich, ja. Während ich jetzt gleich wieder für den ADAC die Welt rette, habe ich hier in meiner Pause mit euch telefoniert und meine Pause sichtlich genossen und ich freue mich schon auf die Einladung zum Rückspiel.
Die wird auf jeden Fall kommen und natürlich haben wir kein Placement mit dem ADAC für jeden, der sich jetzt
wundert. Entschuldigung, ich hätte jetzt sagen müssen für einen großen deutschen Automobilclub.
Das ist vollkommen okay. Es gibt ja so Leute, die dann immer sind. Entschuldigung. Alles gut. Wir laden dich trotzdem gerne wieder ein. Okay. Und ja, lasst uns da draußen gerne eure Meinung dazu da. Wie glaubt ihr, wird das Thursday Night ausgehen? Wie gesagt, in Deutschland in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 2.15 Uhr findet das Spiel in Miami statt. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up. Aber habt ihr gedacht, dass es das schon ist? Nee, ist es gar nicht, weil wir haben am Anfang der Folge, beziehungsweise nicht am Anfang der Folge, sondern im Vorgespräch haben Micho und ich noch gesprochen und Micho wollte mir am Ende der Folge noch eine Frage stellen und das haben wir jetzt einfach so als kleines Easter Egg, auch wenn Ostern schon lange vorbei ist, eingebaut. Micho.
Ja, ich habe ein großes Problem. Ich bin kein großartiger Fantasy-Football-Spieler. Die Saison ging es schon wieder genauso los wie letzte Saison, also mit einem Sieg. Bin natürlich Titelverteidiger. Ich habe gegen Rico gewonnen, knapp, muss ich sagen. Und ich würde Rico jetzt gern was zu meinem Kader sagen und habe tatsächlich eine Fantasy-Frage. Weil Rico, du spielst deutlich mehr Fantasy als ich. Deutlich, meine ich.
Ja, also. Soll ich dir das mal kurz, bevor du die Frage stellst, unser Podcast-Team ist meine Achillesferse, weil ich habe auch gegen in der anderen Liga. Am ersten Spieltag musste ich gegen Thilo spielen. Und auch dort habe ich den Kürzeren gezogen. Aber das war frech. Also das war sowas von frech, weil ich muss hier auf das Spiel gehen. 110 zu 114. Und er hat gewonnen, weil er einfach die Saints Defense hat. Ja, er hat, und ich habe ich habe ins Klo gegriffen einfach, aber er hat halt einfach die Saints, er hat sogar die Seahawks Defense. Ja, und da konnte ich nicht gegen anstinken. Und dementsprechend habe ich verdient mit 4 Punkten verloren. Also irgendwie ist das jedes Mal, wenn ich gegen meine Podcast-Kollegen spiele, dann stehe ich da und stehe im Regen. Aber Micho, die Fantasy-Frage.
Ja. Also ich habe folgendes Problem. Ich werde dir jetzt erstmal meine Running Backs vorlesen und danach meine Wide Receiver. Bei mir ist nämlich so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht ganz genau, wie ich aufstellen soll. Ich hoffe mir, da wir ja schon gegeneinander gespielt haben, einen Tipp, damit meine Siegesserie nicht reißt. Also ich habe ja auch das letzte Spiel der letzten Saison gewonnen. Das war zufälligerweise das Finale. Und das würde ich gerne wieder erreichen. Also ich habe James Conner und ich glaube, der ist gesetzt. Dann habe ich Devin A-Chain als Running Back. Tatsächlich saß dann bei mir auf der Bank Tony Pollard und ich habe Jalen Wright. So, wie würdest du jetzt für den kommenden Spieltag, gerade vor dem Hintergrund mit Devin A-Chain, würdest du einfach nur sagen, Devin A-Chain raus, Tony Pollard rein, weil ich glaube, dass Tony Pollard rein muss, oder würdest du das Risiko mit Jalen Wright gehen?
Also, meine personal opinion, ich habe in einer Liga nämlich Jalen Wright aufgestellt. Und mein Gedanke dahinter ist tatsächlich folgender. Du wirst mit Tony Pollard eine deutlich größere Baseline haben. Ja, also da machen wir uns gar nichts vor. Die ist einfach größer. Aber du hast meiner Meinung nach mit Jalen Smith natürlich.
Jalen Wright.
Warum? Was ist denn mit mir nicht richtig?
Ja, das ist für dich, Mr. Wright.
Ja, das ist ganz, ganz komisch. Aber ich habe Jalen Wright aufgestellt auf der Flex-Position aktuell. Aber Tony Pollard ist halt eigentlich gesetzt. Sie spielt gegen die Jets. Also am ersten Spiel haben sie gegen die Bears gespielt. So, jetzt ist halt wirklich die Frage, wie bewertet man das? Weil er war im ersten Spiel, ich will nicht sagen Healthy Scratch, das gibt es bei einem
Viertrunden-Rookie nicht. Sagen wir es doch mal so, Tony Pollard ist derjenige, der auf jeden Fall auf die Running Back Position gehört und nicht Jalen Wright. Jalen Wright gehört, wenn, auf die Flex Position. Weil dann da würde ich gleich sagen, die Flex-Position ist nämlich das eigentliche Problem. Da kommen wir nämlich gleich noch zu. Aber wenn du jetzt sagen müsstest, die Entscheidung zwischen Tony Pollard und Jalen Wright erstmal, wäre wahrscheinlich Tony Pollard, oder?
Aktuell ja, aber ich bin auch, also vermutlich könntest du aber eher, also ich bin da eher so, die Flex-Position freizuhalten, dann kann ich immer noch zwischen Running Back und Wide Receiver unterscheiden.
Ja, das ist ja gleich mein nächstes Problem.
Ja, aber wenn ich jetzt sage, Jalen Wright über Tony Pollard, dann würde ich Jalen Wright auf jeden Fall auf die Running Back Position setzen und nicht auf die Flex Position. Wenn ich jetzt aber Jalen Wright gegen einen Wide Receiver stelle, dann sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus.
Genau, was sagst du denn jetzt? Jalen Wright over Tony Pollard oder Tony Pollard over Jalen Wright?
Also, ich glaube, die Baseline ist zu hoch von Tony Pollard. Im Vergleich zu Jalen Wright, nur um euch hier ein Gefühl zu geben, ich habe halt Jalen Wright hier auf der Flex-Position gegenüber einem Rashad Bateman, gegenüber einem Wilson von Arizona, gegenüber einem Brown von den Bengals oder Warren von den Steelers. Ja? Also das sind die Sachen, die ich dort...
Jetzt kommen wir nämlich zu meinem wirklichen Problem. Das ist nämlich dann die Flex-Position. Also ich habe auf Right Receiver AJ Brown, der ist gesetzt.
Ja.
So, und die anderen beiden Right Receiver, die ich aufgestellt habe, haben mich mit jeweils 3,6 bzw. 3,7 Punkten verdammt enttäuscht. Amari Cooper, die spielen gegen Jacksonville, und Terry McLaurin gegen die Giants. Außerdem hätte ich zusätzlich zu Jalen Wright
noch in der Verlosung. Brandon Cooks spielen gegen New Orleans. Und Marquise Brown, der ist aber questionable gegen Cincinnati. Und Jalen White.
Also, ja, Mary Cooper ist halt, da ist halt der Quarterback das Problem. Da würde ich auf jeden Fall Brandon Cooks aufstellen. Das sah zumindest für mich deutlich besser aus und
ja, habe ich auch gesehen.
Dementsprechend, also weil der Quarterback.
Terry McLaurin hat genau dasselbe Problem mit dem Quarterback, habe ich das Gefühl.
Ja?
Terry McLaurin.
Ja, das ist halt die Frage für einen Rookie, ne? Jane Daniels, der halt auch viel über den Lauf macht.
Also habe ich die Wahl zwischen Terry McLaurin, Jalen White, Marquise Brown, der aber relativ, wie gesagt, questionable ist, dann lasse ich ihn auch raus. Also Terry McLaurin, Jalen White oder Amari Cooper.
Ah gut, also über Amari Cooper würde ich die Upside von Wright auf jeden Fall stellen. Und dann ist die Frage, gehst du mit Scary Terry? Und
mit gegen die New York Giants? Deswegen wollte ich einfach mal so fragen. Und vielleicht machen wir das sogar so, dass ich jedes Mal irgendwie frage, wie ich aufstellen soll. Außer wenn ich natürlich gegen euch spiele. Aber das einfach mal so als Easter Egg hinten dran. Ihr seht mein Problem. Also Stand jetzt hätte ich tatsächlich Brandon Cooks und Jalen White aufgenommen. Ich überlege halt mit Terry McLaurin, weil ich habe jetzt schon Zach Ertz geholt, weil Njoku tatsächlich out ist.
Ja.
Muss ich mir Njoku holen und habe dafür Adam Thielen abgegeben.
Ja. Na, es ist,
Also ich muss sagen, dass ich das gegen dich, Rico, gewonnen habe, trotz der schlechten Wide Receiver spricht tatsächlich nicht für dein Team.
Wow.
Du bist einfach nur ehrlich. Also wenn du mit zwei Wide Receiver, also mit der Flex Position und einem Wide Receiver insgesamt nur 6 Punkte holst und trotzdem das Spiel gewinnst, boah, dann ist das natürlich nicht so verkehrt.
Wow, jetzt callt er mich hier out, ne? Finde ich richtig, richtig frech.
Ja, es ist auch frech. Es tut mir leid, du hast mir jetzt sehr geholfen.
Das ist vollkommen okay, weil, weißt du, was ich dann immer mache? Ich gucke, ob ich im Liga-Mittelwert auch so schlecht war und da muss ich sagen, ich lieg einfach im Liga-Mittel. Und das, was dir geholfen hat, ist einfach, dass ich Reed auf der Bank gelassen habe. Ja, also ich kann einfach nicht richtig aufstellen.
Romeo Daubs, ne?
Hast du
auf der Bank gelassen, meine ich, ja.
Und dann hatte ich halt so ein paar andere Themen, die so ein bisschen mich haben hängen lassen, die halt underperformed haben. Ich habe Garrett Wilson schon angesprochen und Jonathan Taylor. Aber gut, das kann schon mal passieren. War bitter, aber nicht unverdient am Ende, wenn man die besten Spieler, oder dann, das gehört ein bisschen Glück dazu, aber wenn man die besten Spieler auf der Bank lässt, da muss man damit rechnen, dass sowas passiert. Oder beziehungsweise man muss immer damit rechnen. Bei dir, ja, also das Problem ist, ich bin halt ich bin hier befangen in dem Moment, weil ich weiß, was Jalen Wright kann und ich weiß, was Mike McDaniel mit Jalen Wright machen könnte. Und
ja, deswegen habe ich ihn auch gedraftet, als er so spät noch verfügbar war. Ich glaube, ich habe ihn ganz spät erst geholt.
Es ist ja auch, ich sag mal, Jalen Wright war ein Late Pickup, den man hätte machen können in vielen Ligen, bei den Redraft-Ligen, einfach, weil das eintritt, was wir jetzt haben. Raheem Mostert fraglich und Devin Achan ist auch nicht verletzungsunanfällig. Ne? Ja. Und dementsprechend war die Möglichkeit schon da. Und ich bin da manchmal ein bisschen risikofreudiger und würde tatsächlich mit Jalen Wright gehen. Aber also ich sag mal, für mich ist das ein Coinflip. Und ich würde behaupten, dass die Wahl zwischen ob Scary Terry oder Jalen Wright, ich würde behaupten, dass das nicht final das Duell entscheiden wird.
Ja, ich spiele gegen Dan Perino, auch bekannt als Chris. Dann wollen wir mal gucken. Alles klar, Rico. Danke.
Gerne. Und damit jetzt wirklich viel Spaß beim Spiel gegen die Buffalo Bills in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Stay tuned and Finster.